Take Two, der Film- und Serienpodcast.
Water, Earth, Fire, Air. Long ago, the four nations lived together in harmony. Then everything changed when the Fire Nation attacked. Hallo und willkommen zu Take Two, dem Film- und Serienpodcast. Mein Name ist Stefanie und an meiner Seite ist Milena. Hallo Milena.
Hallo Stefanie.
Aber diesmal ist nicht nur Milena dabei, denn wir haben es ja schon angeteased, wenn es um diese Serie geht, nämlich Avatar, der Herr der Elemente, dann holen wir uns natürlich Verstärkung und deswegen ist das heilige Trio wieder zusammen und ich begrüße ganz herzlich unseren Bruder Raphael. Hallo Rafa.
Hallo Stefanie.
Ja.
Pfeffer, Kümmel und Salz sind wieder vereint. ja, hast dich ja lange nicht blicken lassen, Raphael, muss man sagen.
Ja, ich tauche halt für die wichtigen Momente auf.
Da bin ich, mal gespannt, ob diese Serie deine Rückkehr rechtfertigt. Wir sprechen heute über Avatar, der Herr der Elemente, die Realverfilmung der sehr beliebten Zeichentrickserie aus den 2000er Jahren von Netflix. Ich habe schon gesagt, Avatar, der Herr der Elemente ist eigentlich eine Zeichentrickserie aus den Jahren 2005 bis 2008. Bitte korrigiert mich, sollte ich falsch liegen. Und ja, die wurde damals kreiert von Michael Dante DiMartino und Brian Konietzko. Und genau, ist ein absoluter Fan-Favorite. Mittlerweile wurde das ganze Universum auch ausgearbeitet. Also es gibt Comics zu dieser wunderbaren Fantasy-Kinderserie. Und es gibt auch eine Nachfolgeserie, The Legend of Korra, die auch recht erfolgreich war. Und wie wir ja heute auch wissen, wird das Avatar-Universum noch weiter ausgebaut unter der Federführung von diesen beiden Herren, DiMartino und Konietzko. Und ja, dann gab es 2010 schon mal den Versuch, diese wunderbare Serie zu verfilmen von M. Night Shyamalan.
Was? Nein, das ist nie passiert.
Ja, dazu könnt ihr beide vielleicht hinterher auch mehr sagen, weil ihr habt mich ja immer gewarnt, ich habe diesen Film nie gesehen. Ich kann also nicht sagen, ob diese Serie jetzt besser oder schlechter war als dieser Versuch von M. Night Shyamalan.
Ich habe das auch nicht gesehen. Welcher Film?
Ja, aber genau, die gibt es tatsächlich, auch wenn es hier jeder versucht zu bestreiten. Und jetzt kam eben der neue, ist natürlich krachend gescheitert. Das kann man dazu noch sagen, weil es gab ja auch nie eine Fortsetzung, also irgendwie logisch. Und jetzt versucht Netflix eben, sich erneut an dieses Meisterwerk zu wagen. Und ich denke, ich kann schon mal wegnehmen, dass wir alle sehr große Fans der Originalserie sind. Sonst wäre Raphael auch nicht hier. Er hat ja gesagt, er kommt nur für die wichtigen Sachen. Und genau, da sprechen wir heute drüber. Und ja, ich erwähne nochmal, wir versuchen es spoilerfrei zu halten. Spoilerfrei auf die Neuverfilmung von Netflix. Aber natürlich auch auf die Originalserie. Kann sein, dass es ab und an irgendwas durchrutscht. Also wenn ihr gar nichts wissen wollt, dann kommt vielleicht zurück, wenn ihr die Originalserie oder die Realserie gesehen habt. Aber ja, wir versuchen es relativ spoilerfrei zu halten, ehe wir dann am Ende offene Fragen nochmal in einem kleinen Spoilerteil besprechen. Genau, was gibt's noch zu sagen zur Netflix-Serie? Also ursprünglich waren auch DiMartino und Konietzko mit beteiligt. Die sind dann aber aufgrund von kreativen Differenzen ausgestiegen, was die Fangemeinde schon mal, ich sag mal, nett aufhorchen lassen hat. Und im Gegensatz zu 20 Episoden, die normalerweise diese erste Staffel von Avatar umfasst, ich glaube, es sind immer so 20 bis 22 Minuten, haben wir es hier eben mit 8 Episoden zu tun, einer Stunde. Also das Format wurde quasi komplett verändert. Nichtsdestotrotz soll die ganze erste Staffel eigentlich abgehandelt werden. Genau, so, jetzt habe ich lang genug geredet. Spoilerwarnung wurde teils ausgesprochen und deswegen möchte ich jetzt mal das Wort an Milena übergeben, die vielleicht euch noch mal kurz in die Welt von Avatar und das Worldbuilding einführt.
Sehr gerne. Avatar ist, auch wenn es sich, ich sage mal, von der Gestaltung her eher an Anime orientiert, eine amerikanische Serie von Kindersender Nickelodeon. Ich bin mir sicher, dass viele Hörer sie auch als Kind gesehen haben, weil sie lief auch in Deutschland sehr lange auf Nickelodeon. Das Worldbuilding ist relativ simpel. Es gibt vier Elemente und die klassischen vier Elemente und bestimmte Menschen, Bändiger genannt, die die Möglichkeit haben, diese Elemente zu manipulieren. Es gibt also Feuerbändiger, die können Feuer kontrollieren und so weiter und so fort. Allerdings gab es in der Vergangenheit einen, ich sag's wie es ist, ein Genozid an einem der Völker, nämlich dem Volk der Luftnomaden, die Luft kontrollieren können. Und das heißt, wir haben es eigentlich nur noch mit drei Völkern zu tun in dieser Welt. Drei Völker und Aang. Was die Gestaltung angeht, orientiert es sich, denke ich, ein bisschen, und das ist etwas, was ich in der Serie sehr liebe, an Martial Arts Filmen und an chinesischen Wuxia Serien mit wie gesagt, Martial Arts, aber auch mit ein bisschen Fantasy-Elementen. Da geht es mehr in Richtung von Xianxia, mit spirituellen Elementen. Also der asiatische Einfluss ist sehr, sehr stark hier. Und das ist eine Sache, die ich sehr cool finde, weil wir haben eine Vermischung aus Action, Fantasy, Humor. Zur Handlung würde ich dann mal an Raphael übergeben, bevor ich hier zu viel verrate, der nochmal einen kurzen Eindruck darüber geben kann.
Ja, genau. Wichtig ist, in dieser Welt gibt es eine Person, die nicht darauf, also es gibt Menschen, die nicht benden können, es gibt Menschen, die halt ein Element benden können, und es gibt immer eine Person, die alle vier Elemente benden kann. Es gibt einen Zyklus, dass sie abwechselnd in jedem dieser Völker geboren wird, die Person. Und wir haben jetzt am Anfang der Handlung, kriegen wir Aang, welcher der neue Avatar ist. Also die nächste Person, die in der Lage ist, alle vier Elemente zu benden und die Welt ins Gleichgewicht zu bringen. Diese Person verschwindet am Anfang der Serie und dadurch kann es quasi zu diesem Genozid an den Air-Nomaden kommen. Und die Handlung der Serie dreht sich jetzt darum, dass Aang wieder auftaucht aus seinem 100-jährigen Schlaf, nenne ich es mal, und er jetzt probiert, quasi seine Verfehlungen aus der Vergangenheit wieder gut zu machen, indem er jetzt probiert, die Welt ins Gleichgewicht zu bringen und den Angriffskrieg der Fire Nation gegen den Rest der Welt zu stoppen. Das ist grob das, worum es geht in der Handlung.
Ja, genau. Das Ziel ist eigentlich, dass Aang alle anderen drei Elemente lernen muss. Also er kann schon Luft, weil er ja Erdnomad ist, aber er muss noch lernen, wie man Wasser, Erde und Feuer bändigen kann. Genau, das ist so das zentrale Thema eigentlich. Und jede Staffel heißt auch nach diesem jeweiligen Element, dass er halt lernen muss.
In der Theorie zumindest.
In der Theorie zumindest. Ob das hier auch eingehalten wird, darüber reden wir gleich. Kurz noch eine Frage an euch. Wie steht ihr zur Originalserie? Ich habe schon gesagt, wir sind alle große Fans. Und wie seid ihr dran gekommen? Raphael, vielleicht du zuerst?
Puh, ist vermutlich eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ist wirklich, wirklich genial. Also ich finde dafür, dass es hier prinzipiell sich an Kinder richtet, mit so viel Liebe und Hingabe gemacht, so viel Witz, dass man eigentlich immer beim jeden Mal neuen Gucken irgendwas Neues entdeckt. Ja, ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich bin durch, im Fernsehen habe ich es zum ersten Mal gesehen, nicht in seiner Gänze, dementsprechend hatte ich damals keine wirklich starke Meinung dazu, habe es dann aber mit entweder dir, Steffi, oder Milena dann zum ersten Mal gesehen. Ich glaube mit dir, Steffi. Ja, also wirklich eine geniale Serie, an der besten, die ich je gesehen habe. Milena, was sagst du dazu?
Ich kann mich nur anschließen, es ist, glaube ich, meine Lieblings-Fantasy-Serie. Sorry, Game of Thrones. Ich bin großer Fan, habe es aber erst als Erwachsener entdeckt. Und zwar habe ich es in der Uni gesehen mit Freunden. Und ich weiß noch, dass wir waren alle natürlich erwachsen, wir waren alle Studenten, dass wir anfangs alle sehr skeptisch waren, so diese Kinderserie, so mit recht einfach gehaltenem Cartoon-Stil und Nickelodeon, waren wir alle anfangs ein bisschen skeptisch, aber es hat irgendwie so 2 Folgen vielleicht gedauert und wir waren so into it, wirklich, wir waren so begeistert von dieser Serie. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass ich, als ich dann in den Semesterferien nach Hause gekommen bin, sofort natürlich allen diese Serie zeigen musste. Ich weiß noch, dass Steffi und ich die mehr oder weniger am Stück durchgebinged haben. Ja, seitdem bin ich im Avatar-Fieber und es hat mich auch nie wieder losgelassen. Und es gibt immer mal wieder so Momente, alle paar Monate, wo ich die ganze Serie nochmal einfach schaue, weil man sie auch schnell weggucken kann. Und ich finde, es spricht für die Serie, dass man die immer noch gucken kann und man entdeckt immer noch neue Sachen und man hat immer noch Spaß daran, auch wenn sie schon recht alt ist und auch wenn man sie schon 100-mal gesehen hat.
Ja, es ist wirklich eine ganz schöne, tolle Serie, die sich dadurch auszeichnet, dass das Worldbuilding unglaublich schön und detailliert ist für eine Kinderserie. Das muss man immer wieder dazu sagen, es richtet sich eigentlich an Kinder, aber wir haben es schon gesagt, Milena und ich haben es als Erwachsene gesehen. Und es gehört trotzdem zu unseren Lieblingsserien heutzutage, weil sie eben so schön subtil an manchen Stellen ist, und weil sie unglaublich tolle Charakterreisen zeichnet. Also die Charaktere entwickeln sich nicht nur von A nach B, sondern wirklich von B nach C, von C nach D. Und man ist wirklich Teil dieser Reise. Gleichzeitig sind es aber auch Kinder, die Hauptdarsteller. Das heißt, es ist die Hauptcharaktere. Das heißt, diese Serie zeichnet sich auch aus durch einen wundervollen Humor, weil die Kinder dann eben, auch wenn sie die Welt retten müssen, zwischendurch Quatsch machen. Und das ist eine unglaublich herzliche Serie und ist mit Sicherheit eine meiner beiden Comfort-Serien. Die andere ist Merlin, die neuen Abenteuer. Da muss ich aber sagen, bin ich mit dem Ende sehr unzufrieden. Und Avatar für mich ist wirklich perfekt. Deswegen ist es, glaube ich, auch meine Lieblingsserie, weil ich alle Entscheidungen nachvollziehen kann, die von Episode 1 bis Episode 21 in Staffel 3 gefallen sind, weil ich total zufrieden damit bin, wie sich alle Charaktere entwickeln und auch wohin. Und ich sehe es einfach als sehr rundes Gesamtkunstwerk und ja, deswegen absolutes Meisterwerk, diese Serie. Und ja, ob Netflix sich da einreihen kann und diesen hohen Standard halten kann, das werden wir jetzt sehen. Und zwar steigen wir jetzt ein. Jip, jip, es geht los. Und ich denke, wenn man die erste Folge sieht, erkennt man schon, dass strukturell sich was verändert hat. Und zwar wird uns in Herr der Ringe-Fashion ein Prolog dargeboten, der erstmal dieses ganze Leid, das die Erdnormanen, oh Gott. Also ich muss dazu noch sagen, wir gucken das alle auf Englisch. Das heißt, die Namen werden Englisch ausgesprochen bei uns. Und deswegen sind es auch für mich die Air Nomads, aber ich weiß, es sind die Luftnomaden. Es tut mir leid, ich versuche mich darin nicht zu verlieren. Aber jedenfalls, dieser Genozid der Luftnomaden wird in diesem Prolog nochmal vorangestellt. Während das in der Originalserie etwas ist, was wir tatsächlich gar nicht am Anfang so mitbekommen und was uns erst im Laufe von verschiedenen Folgen näher gebracht wird. Wie hat euch das gefallen, so ein Fantasy-Prolog einzuführen? Ich meine, das ist ja der neue Schrei. Also ich habe Herr der Ringe schon erwähnt, aber ich meine, die Ringe der Macht hat es auch gemacht. Also in sogar Thor The Dark Kingdom hat, glaube ich, einen Prolog. Also heutzutage ist das ein Stilmittel, was sehr oft genutzt wird. Wie hat euch das gefallen?
Jeder Marvel-Film, der ein bisschen Fantasy-Elemente hatte. Okay, ich fange mal an. Also ich hätte es nicht unbedingt gebraucht. Ich fand es schön, was von der Welt zu sehen. Ich fand es schön, dass wir gesehen haben, wie die Luftnomaden gelebt haben vor der Katastrophe. Aber ich fand es erstaunlich düster verglichen mit der Zielgruppe, glaube ich, die diese Serie hat und verglichen mit diesem damit, dass es halt immer noch eine Kinderserie eigentlich ist, dass uns dann halt explizit dieser Mord gezeigt wurde. Also ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Wie fandest du es, Raphael?
Ich war dem tatsächlich halbwegs positiv gestimmt. Also ich mag prinzipiell, wie es im Original gemacht ist, dass sie es dort subtil quasi durch immer mal wieder Rückblicke und sowas halt zeigen. Also es ist einem nicht gleich, hier, alle Ernomanen wurden umgebracht, da hast du es, so hingehalten wird. Das mochte ich sehr im Original. Aber ich hatte ja gehofft eigentlich, dass sich auch in der Avatar-Netflix-Variante einige Sachen abwandeln und die Sachen mehr ausfüllen, mehr zeigen vielleicht. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz, ganz schön, weil es halt eine Abänderung war, die ich prinzipiell refreshing irgendwo fand, wo ich halt so dachte, boah, das ist mal was Neues. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Dementsprechend fand ich es ganz, ganz angenehm. Ich fand es ein bisschen arg brutal an manchen Stellen, wo ich dann aber auch dachte, na gut, vermutlich richtet es sich jetzt eher an die Leute, die Avatar quasi als Kind gesehen haben, die jetzt also nicht mehr Kinder unbedingt sind, deswegen so einen ernsteren, auch brutaleren Ton teilweise. Ich fand's ganz angenehm, dass sie das so abgeändert haben.
Ja, ich schließe mich der Raphael an. Also ich habe mir auch vorher überlegt, was kann man verändern? Womit wäre ich als Fan der Originalserie auch in Ordnung, wenn man hier etwas verändern würde? Und ich finde es tatsächlich okay, das an den Anfang zu stellen. Es ist, wie gesagt, nicht die innovativste Idee, hat man schon mehrfach gesehen, aber es macht auf jeden Fall Sinn, weil sie somit extrem viel Zeit natürlich auch sparen können. Und ja, ich weiß, im Endeffekt ist es fast dieselbe Laufzeit, also es macht nicht so viel Unterschied, ob du eine Stunde 8 Episoden machst oder 20 Episoden, 20 Minuten. Aber es schafft es schon, so ein bisschen die Struktur zu entschlacken, und indem du es einfach nach vorne klatscht, es ist natürlich nicht sonderlich subtil, aber es erzählt dir eigentlich alles, was du wissen sollst. Und ja, also wie gesagt, ich fand die Änderung eigentlich gut und konnte sie nachvollziehen. Melina?
Ja, aber es wirft halt auch das Licht auf eines der größten Plotholes, was die Serie hat. Nämlich, dass der Genozid eigentlich nicht notwendig gewesen wäre. weil die Fire Nation Menschen ja wissen, dass der Avatar zu dem Zeitpunkt maximal 12 sein kann, weil er immer dann wiedergeboren wird, wenn der Alte gestorben ist. Und es deswegen nicht notwendig war, auch die Erwachsenen umzubringen. So, du hättest eigentlich nur alle 12-Jährigen killen müssen. Und da nochmal so das Licht drauf zu scheinen auf eins der größten Plotholes, ohne zu erklären, oh ja, die sind alle gestorben, weil sie sich schützend vor ihre Kinder gestellt haben oder so, fand ich ein bisschen dumm. Das war noch verbunden mit dem Spione in der Fire Nation Plot, der halt auch das Ganze einfach nur unnötig in die Länge gezogen hat und auch sehr simpel gestrickt war. Ja, hat es mich aber nicht überzeugt.
Okay. Ja, okay, dann interessant. Also da sind wir schon mal unterschiedlich unterwegs. In diesen ersten 30 Minuten erfährt man ja relativ viel zu unserem, oder 20 sind es, glaube ich, zu unserem Hauptcharakter Aang, auch weil er es teilweise sehr offensichtlich erklärt. Und deswegen will ich jetzt mal vielleicht, wenn wir über die ersten beiden Episoden reden, die ja so ein bisschen als Anfang gelten. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, in den ersten beiden Episoden hält man sich tatsächlich sehr an die Originalstruktur der Serie, mit Ausnahme dieses Prologs jetzt. Und wir starten quasi dann am Nordpol und in der zweiten Folge haben wir dann die Kyoshi Warriors. Und ja, da möchte ich jetzt vielleicht mal über das sogenannte Trio reden. Aang habe ich gerade schon angesprochen, aber er findet ja dann am Nordpol auch Katara und Sokka, ein Geschwister. Nee, es ist nicht der Nordpol, es ist der Südpol, ne? Entschuldigung. Er findet dann am Südpol, da wo einer der Wasserstämme zu Hause ist, findet er dann Katara und Sokka, ein Geschwisterpärchen, was quasi ihn aus dem Eis befreit und mit dem er sich dann anfreundet. Und Katara ist halt eine Wasserbändigerin, aber noch sehr unerfahren, weil das liegt eben auch daran, dass es am Südpol kaum noch andere, beziehungsweise gar keine anderen Wasserbändiger gibt. Und dann haben wir eben Sokka, ihren älteren Bruder, der so ein bisschen auf das Dorf aufpasst. Ja, lass uns vielleicht mal mit Aang anfangen, dem Hauptcharakter. Wie steht ihr zu ihm und natürlich auch zu Gordon Cormier, dem Schauspieler, der dafür gecastet wurde? Raphael, fang du vielleicht mal an.
Ich bin im Original nicht der größte Aang-Fan, um es mal nett zu formulieren. Er ist natürlich notwendig für die ganze Handlung und so, aber ich fand ihn jetzt nie sonderlich gut, krass gut jetzt ausgearbeitet oder irgendwas. Also ich bin nicht der größte Fan gewesen. In dieser Variante finde nimmt es sich nicht viel. Ich finde, es ist sehr ähnlich. Er ist ein bisschen kindlich dargestellt, was ja aber auch Sinn macht. Er ist 12 Jahre alt, nicht so ganz der Herausforderung quasi, beziehungsweise den Erwartungen, die an ihn gestellt werden, allgemein so gewachsen, probiert dem Ganzen ein bisschen zu entgehen. Soweit würde ich also sagen, sehr, sehr ähnlich wie am Anfang von Avatar. Das Schauspiel fand ich in Ordnung. Also ich fand es jetzt nicht krass überragend, aber es war nicht schlecht. Ich würde sagen, dass es von den Schauspielleistungen insgesamt vermutlich noch unter den besseren Leistungen war. Ja, ich würde also denken, quasi exakt das ist man, was man erwarten konnte. Also es ist jetzt nicht ein krasses Improvement. Ich denke, dass es auch in den ersten paar Folgen gibt es auch nicht so viel, was man mit dem Charakter Aang machen kann, was nicht schon in der Originalserie passiert. Sie mussten sich da schon ordentlich an den Anfang der Serie halten.
Wobei es ja eine große Änderung gibt in seiner Motivation.
Ja, dazu
würde Milena bestimmt jetzt was sagen.
Ja, dann sag das mal. Ich weiß nämlich nicht genau, worauf jetzt das hinaus
soll. Ich finde, ich will nicht zu viel verraten, weil wir machen ja einen spoilerfreien Teil, aber der Grund, warum Aang nicht da ist, als sein Volk angegriffen wird, ist geändert worden, was Aang für mich zu einem schwächeren Charakter gemacht hat, weil eines seiner großen Motivationen in der Originalserie waren seine Schuldgefühle, die er hatte, weil er sich selbstsüchtig verhalten hat und deswegen nicht dabei sein konnte und seine Freunde nicht beschützen konnte. Das finde ich einen großen Unterschied. Es ergibt auch logisch keinen Sinn, weil man sich dann fragen müsste, wie er dann überhaupt an den Südpol gelangt ist. Aber das werden Leute verstehen, die die Serie gesehen haben. Was ich auch merkwürdig fand, war, dass sie versucht haben, Aang so eine Sonderrolle in seinem Volk zu geben, dass er plötzlich der jüngste und talentierteste von allen ist, was ja Sinn ergibt, wenn er der Avatar ist. Aber dann wieder sofort konterkariert wurde, dadurch, dass man halt auch andere Kinder gesehen hat, die anscheinend auch schon diese Tattoos hatten. Also wenn man Meister wird seines Elementes, kriegt man halt bei den Luftnomaden seine Tattoos. Und Aang war halt der jüngste, der die gekriegt hat. Wird also sozusagen zum Anakin Skywalker hier aufgebaut. Aber dann sieht man halt andere Kinder, die das auch schon haben. Und er wird dann auch so ein bisschen ausgegrenzt und er sagt dann auch schon zum späteren Zeitpunkt so, oh ja, die anderen Kinder haben sich vor mir gefürchtet, weil ich so mächtig war. Und dann kommt aber wieder so ein Monolog, wo Aang sagt, oh ja, ich bin der Aang, ich lieb's mit meinen Freunden rumzutoben. Und ich mir so denke, eben hattest du noch keine Freunde. Du wurdest was isoliert und wurdest ausgegrenzt, weil du so talentiert bist. Und jetzt bist du plötzlich das Goofy-Kind, was die ganze Zeit mit seinen Freunden rumhängt. Und solche Sachen gibt's ganz oft in der Serie, dass die Serienmacher einerseits was Neues machen möchten, was ich auch total in Ordnung finde. Niemand will die gleiche Serie Bild für Bild abgefilmt sehen. Aber dann doch wieder irgendwie vergessen, dass sie ja was Neues machen wollten. Und dann wieder auf Lore zurückgreifen aus der alten Serie, wo Aang halt wirklich ein Goofy-Kid war. Sich das dann so vermischt, was für mich dann inkonsequente Charakterisierungen ergibt.
Ja,
und eine der anderen, und das ist bei Aangs Motivation halt genauso, weil Aang hat halt trotzdem Schuldgefühle und so, hat aber eigentlich keinen Grund mehr dafür, sich schuldig zu fühlen.
Ja, das Endergebnis ist dasselbe. Er kommt nur auf unterschiedliche Art und Weise dahin und die originale Version ist besser. Da bin ich auch auf deiner Seite. Zu Gordon Cormier, ja, ich fand, es war ein okayes Schauspiel. Ich finde, das fällt bei allen Jugendschauspielern auf, dass die Mimik teilweise noch nicht so da ist. Also vielleicht erwarte ich da auch so viel, weil im Cartoon wird ja unglaublich viel mit der Mimik der Charaktere gespielt. Aber das auf jeden Fall Entwicklungspotenzial. Hab schon bessere Kinderschauspieler gesehen. Also ich muss da immer auch an das Kind aus Cobra Kai denken, was Kenny spielt. Gerade seinen Namen vergessen. Also da habe ich immer das Gefühl, okay, das ist geboren dafür, Schauspieler zu werden. Das hatte ich jetzt bei Gordon Cormier ja nicht. Aber ich denke, er wird auch mit seiner Rolle mitwachsen. Das war in Ordnung. Ja, es ist mehr oder weniger der gleiche Charakter, nur etwas schwächer gezeichnet. Und das kann man, denke ich, tatsächlich diese Aussage auch auf relativ viele Charaktere in dieser Serie beziehen. Dann lass uns mal weitergehen. Wir müssen jetzt noch über unser Geschwisterpaar reden. Das kann man aber vielleicht in Verbindung mit Folge 2 ganz gut machen, gerade wenn ich an Sokka denke. Und zwar sind wir dann bei den Kyoshi Warriors. Das ist auch kein Spoiler, weil es war auch schon im Trailer zu sehen, dass Suki und ihre Kriegerin vorkommen. Diese Folge hat sehr viel Kritik bekommen, auch in Bezug eben auf Sokka als Charakter. Und ja, da habe ich eine Meinung zu, und zwar, dass ich die nicht so ganz teile. Ich finde, die Serie hat viele Probleme, die da angesprochen werden, nämlich dass Sokkas Charakter so ein bisschen verändert wurde, dass sie so ein bisschen sein veraltetes, traditionelles Rollenbild, was er ja in der Serie hat und was dann mit Suki clasht, dass sie das weggelassen haben. Das fand ich tatsächlich gar nicht so wild. Ich muss generell sagen, dass ich Ian Ausley als Sokka noch zu den besseren Performances zähle, muss aber auch sagen, und dann kommen wir auf den Punkt, der Sokkas Charakter ausmacht und die generelle Serie dadurch auch, und zwar den Humor. Und der fällt für mich leider in der gesamten Serie, aber eben auch in dieser Folge relativ flach. Sokkas Witze fand ich selbst als Erwachsene immer lustig. Und ja, es gibt so ein paar Szenen an irgendeiner Stelle, wo Aang über Zuko redet, dass er alleine ist und Sokka sagt, I'm shocked oder so. Die fand ich ganz witzig. Aber ja, der Humor fällt für mich leider sehr flach, was eben auch daran liegt, dass die Serie halt versucht, erwachsener zu sein. Aber das wirkt sich eben auch negativ auf Sokkas Charakter aus, finde ich, dass der Humor so weggelassen wurde. Wie seht ihr das? Milena, vielleicht startest du.
Also ich habe zu Folge 2 gar nicht so viel zu sagen. Ich fand die nicht so super, aber ich habe noch ein bisschen was zu Folge 1 zu sagen, was Katara und Sokka angeht. Ich finde, dass den beiden wirklich viel von ihrem Charakter genommen wurde, was aber dann Probleme aufwirft, weil sie ja trotzdem die Handlung aus der ersten Folge noch versuchen, relativ stark umzusetzen. Was meine ich damit? Unter anderem halt, dass Sokka nicht mehr sexistisch ist. Das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das wusste man im Vorfeld schon. Weswegen er und Katara sich nicht mehr streiten in der ersten Folge. Katara aber trotzdem ja Aang irgendwie aus dem Eisberg rausholen muss. In der Originalserie kriegt sie halt einen riesen Wutanfall und dann splittet sich das Eis und Aang erscheint. Hier versucht sie einfach nur ein Boot reinzuziehen und plötzlich passiert dieser Riesenkrach und es ergibt keinen Sinn, ist das, was ich meine. Weil sie zu dem Zeitpunkt noch nicht mächtig genug ist, um sowas zu machen. Und das, was sie im Original halt angetrieben hat, war ihre Wut. Und diese Wut fehlt mir bei Katara in der ganzen Staffel. Ich finde, sie ist viel harmloser. Ich habe kein besseres Wort, aber sie ist viel freundlicher und netter und weniger wütend und weniger egozentrisch, als sie es in der Originalserie ist, was sie meiner Meinung nach zu einem langweiligeren Charakter macht, weil sie keine Schwächen mehr hat. Gleiche bei Sokka, auch ihm wurden viele Schwächen genommen, was dann diese ganze Suki-Folge irgendwie komisch macht, weil er hat ja keinen Arc mehr, er hat ja keinen Entwicklungsbogen mehr, wenn er vom Sexist zum Kyoshi-Warrior dann wird. Er hat ja nie irgendwas wirklich kritisiert an ihn. Er war ja niemals so, oh, ihr seid Frauen, ihr könnt nicht kämpfen. Deswegen wird er ja auch kein Mitglied. Er trägt nicht das Kostüm, er trägt das Make-up nicht. Und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern von der Folge, aber da ist ein Riesenunterschied zu dem, was in der Original passiert. Und für mich hat das nicht funktioniert. Was ich gut fand bei Sokka war, dass sie mehr hervorheben, dass er Probleme hat, weil alle Erwachsenen ja sein Dorf verlassen haben. Also alle erwachsenen Männer. Das heißt, er ist der älteste Mann vor Ort, der ist aber erst 15. Und hat deshalb große Komplexe, weil er denkt, er muss das Dorf beschützen. Was ich gut fand, war, dass sie das so ein bisschen ausgebaut haben. Und zum Beispiel das Duell zwischen ihm und Zuko in der ersten Folge fand ich ziemlich gut. Das gibt es nämlich in der Originalserie nicht. Das wird so nicht ausgeführt. Und hier hatte Sokka dann so seinen Moment, wo er mal ein bisschen glänzen konnte und das mochte ich. Raffi, wie fandest du die Entwicklung in den ersten beiden Folgen?
Ich schließe mich da eigentlich überwiegend eurer Meinung an. Also ich fand, dass beide so ein bisschen abgeschliffen bekommen haben, die Imperfections, die sie eigentlich in der Serie haben, die sie ja irgendwo zu nachvollziehbaren Charakteren machen. Also jetzt nicht unbedingt Zockers Sexismus, den jetzt relatable macht, aber ich meine allgemein, dass Sokka ein bisschen verschroben ist, meistens Katara, die sich so in dieser Mutterrolle quasi konstant sieht, obwohl sie ja jetzt nicht eigentlich so zu 100% immer jetzt haben muss und so. Ich fand, dass Katara, weil ich sie aber auch im Original jetzt nicht so interessant als Charakter finde, hat es mich nicht so sehr bei ihr gestört. Ich fand es ein bisschen langweiliger als im Original, wie sie ihren Charakter dargestellt haben, aber das hat mich nicht so sehr gestört. Sokka wiederum, der ja irgendwo ein bisschen der Comic Relief am Anfang ist, würde ich schon sagen, mit seinen Witzen und so, der das Ganze auflockert, der aber ja wiederum dann, wie du gesagt hast, selber struggelt mit quasi seinen Problemen da aus dem Dorf, fand ich, hat es mich wirklich sehr gestört, dass sie quasi komplett dieses Humorelement genommen haben, diese paar flapsigen Kommentare, die finde, ersetzen das nicht wirklich. Da war ich sehr enttäuscht. Ich fand es auch nicht so schön, wie sie das dann quasi, also du hast ja gemeint, ja, es war ja dann, sie haben dann sich jetzt mehr darauf konzentriert, auf diese Probleme, die dort noch aus dem Dorf hat, dass halt quasi der einzige Mann war und so. Das fand ich für die ersten Folgen etwas unpassend. Also ich fand, sie haben halt extra probiert, quasi schon in den ersten zwei Folgen von allen den Konflikte zu zeigen und probiert sofort irgendwas auch gleich daran zu machen. Das fand ich ein bisschen sehr früh. Diese Charaktere sind dann zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht irgendwie wichtig. Dementsprechend fand ich auch, dass man die Probleme von ihnen jetzt noch nicht einen wirklich berührt haben. Irgendwo, das finde ich allgemein in der Serie, dass es öfter Sachen zu früh kommen, in Momenten, wo sie noch nicht, wo es noch nicht so ganz passt. Das Schauspiel fand ich bei Sokka in Ordnung. Das war, fand ich, eins der besseren Schauspielen in der Serie, also vermutlich sogar das Beste von denen, meiner Meinung nach. Ich fand, deswegen, er hat es ganz gut gemacht. Bei Katara fand ich mit das Schwächste der Serie. Also ich fand, dass ihre Mimik halt wirklich sehr leer überwiegend war. Natürlich unerfahrene Schauspieler und alles, aber das hat mich ein bisschen teilweise gestört, weil sie halt ja ihren Charakter sehr verändert haben, dass sie sehr viel, ich nenne es jetzt mal, Hoffnungsreden hält. Also ja, wir müssen glauben und
ja, da muss ich, so und, da will ich mich anschließen. Das hat mich auch sehr gestört.
Genau, dabei guckt sie, als würde sie, was weiß ich was, ihre Einkaufsliste rezitieren. Keine Ahnung, sie guckt halt durch die Blank. Teilweise hat sie richtig traumatische Geschichten in späteren Folgen und guckt dabei so super entspannt, als wäre nichts los. Oder Aang erzählt ihr halt von seinen Sorgen, dass er sich dort schuldig fühlt, weil er halt nicht da war. Und sie probiert ihn halt zu trösten und sie guckt
ja, dann kommt so, I'm sorry. Ja, I'm sorry. Das ist so, sorry, das ist der Reggae, aber das ist so Level, that's rough, buddy. Und das kann halt von Katara nicht kommen. Weil Katara ist die empathische, Katara ist auch der einzige weibliche Charakter in dieser Serie. Und deswegen ist es so schade, dass sie, ich will da Kieron Dio gar nicht so viel Vorwürfe machen, weil ich glaube, es liegt und krankt auch wirklich sehr am Drehbuch an manchen Stellen. Aber in der Tat hat sie mich mit ihrem Schauspiel nicht vom Hocker gerissen. Und eine Sache, die ich noch sagen wollte, bevor Milena reingeht. Ich finde halt auch die paar flapsigen Kommentare, die Sokka macht, die fügen sich nicht in die restliche Atmosphäre der Serie ein. Und da sind wir wieder bei der Frage, für wen will diese Serie eigentlich sein? Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, weswegen die Serie nicht für uns, also für mich und für euch vermutlich auch nicht so wirklich funktioniert, weil sie wollen Sachen anders machen, um neue Leute ranzuholen. Gleichzeitig wollen sie aber natürlich auch die Serienfans pleasen. Dann wollen sie Erwachsene sein, weil die Seriengucker von damals sind ja jetzt erwachsen. Das heißt, es soll ein ernsterer, erwachsener Ton sein. Gleichzeitig will man aber auch nicht komplett auf den Humor verzichten, weil der macht ja die Originalserie aus. Und dann kommt halt ab und an, ist das Produkt daraus, ab und an so eine halbgare, flapsige Bemerkung von Zocker, die es dann halt richten soll, aber die halt sich, wie gesagt, in den Rest des Tons nicht einfügt. Und deswegen ist es auch nicht lustig. Okay, und jetzt zu Milena rüber. Milena hebt schon die ganze Zeit die Hand.
Ich stimme dir zu, dass das ein Frankensteins-Monster ist von unterschiedlichen Genres, unterschiedlichen Tönen, die zusammengeschnitten wurden, die nicht zusammenpassen, weil, wie gesagt, teilweise greifen sie zu sehr aufs Original zurück. Dann wollen sie aber was Neues machen und das reibt sich die ganze Zeit und funktioniert meiner Meinung nach absolut nicht. Ich wollte eigentlich nur noch eine... Oh, und übrigens, ich denke, das ist auch ein Fehler der Regie. Du hast das Drehbuch hervorgehoben, das Drehbuch ist mies, es ist einfach nur generisches Fantasy-Gelaber. Aber die Regie ist, glaube ich, auch einfach mies. Gerade bei Kinderdarstellern musst du, glaube ich, auch als Regisseur einfach versuchen, die beste Performance aus den Kindern rauszuholen, die du kriegen kannst. Und du merkst auch, dass die Regie nicht witzig, also die Regie versagt halt auch ein bisschen daran, dass die Szenen einfach nicht witzig wirken, selbst wenn der Dialog an sich lustig ist. Die Regie versagt auch für mich in Momenten, wo Charaktere zum Beispiel Namen anders aussprechen und jeder Schauspieler irgendwie den Namen eines Charakters anders ausspricht, was eigentlich nicht passieren darf. So, du musst den Leuten sagen, oh, Avatar Kuruk wird so ausgesprochen und dann sagt nicht irgendjemand anderes Kuruk. Aber egal, das nur so am Rande. Ich wollte noch eine Sache zu Aang sagen. Aang, finde ich, hat einen merkwürdigen Hang dazu, Leute darauf hinzuweisen, dass er der Avatar ist, was mich sehr irritiert. Ich finde, sie haben seine Entwicklung so ein bisschen sabotiert, indem er schon am Ende der ersten Folge so seinen Ich-bin-Iron-Man-Moment hat, wo er so sich stolz hinstellt und seine Identität ownt. Und das ist viel zu früh. Und dann will ich wieder zu dem zurückkommen, was Raphael gesagt hat. Diese ganzen emotionalen Sachen kommen viel zu früh. Das siehst du auch noch bei anderen Charakteren. Ich bin mir sicher, wir kommen noch auf Zuko und Iron zu sprechen. Du siehst es auch bei Aang. Diese Entwicklung, für die er eigentlich eine ganze Staffel gebraucht hat, kommt hier am Ende von Folge 1. Und du hast eigentlich schon jegliches Interesse verloren, weil bevor die Charaktere, die überhaupt wichtig waren und du sie interessant fandest, haben sie ihre Entwicklung schon so weit vorangetrieben, dass die Spannung schon wieder raus ist.
Ja, genau, quasi ja das, was ich meinte. Das ist quasi bei jedem Charakter, weil sie jetzt halt, zwar haben sie ja Runtime-mäßig mehr Zeit, aber sie bringt halt halbwegs früh in den Folgen. Das ist ja das Äquivalent, als wäre Aangs Konflikt quasi nach Folge 6 so aufgelöst. Dieser Struggle, ich bin der Avatar, den er ja am Anfang der Serie stark hat, das macht gar keinen Sinn. So ist es dir egal. Sonst denkst du, boah, cool, entwickelt sich weiter, sehr cool, findest du nice. So denkst du noch, oh, dieser Charakter, keine Ahnung, was ich dazu denken soll, ja, hat sich weiterentwickelt, ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal. Ich denke, das ist so allgemein ein großes Problem, was bei jedem Charakter. Beziehungsweise bei fast jedem Charakter kommt. Es gibt einige, wo ich finde, dass die Entwicklung in Ordnung ist. Dazu kommen wir aber noch, denke ich.
Ja, genau. Und auch, dass Sachen zu früh sind, das kommt gleich im Mittelstück, wenn es auch um Zuko und Iroh gehen wird, die jetzt, das muss man ehrlich sagen, in den ersten beiden Folgen noch nicht sonderlich viel machen, machen sie in der Serie aber auch nicht. Eine Sache, die ich noch hinzufügen wollte, weil wir eben gerade auf das Trio zu sprechen kommen. Und das ist etwas, was ich halt mehrfach schon beobachtet habe bei Fantasy-Serien, unter anderem auch bei der, die wir das letzte Mal besprochen haben, Percy Jackson, dass mir hier versucht wird, ein Gefühl von Familie, von Freundschaft zu verkaufen, das ich aber nicht glauben kann. Und das ist mit einer der Hauptprobleme dieser Serie. Du hast wirklich das Gefühl im Original, Sokka, Katara, Aang, die gehören zusammen, das ist ein Trio, die scheren sich umeinander, schon alleine, weil Katara und Sokka Geschwister sind, aber auch Katara hat auch eine Bindung zu Aang und Aang hat auch eine Bindung zu Sokka. Und das, ich spreche das jetzt hier in Folge 1 bis 2 schon so früh an, weil danach gibt's überhaupt kein Trio-Building mehr, weil sie sich ständig eigentlich trennen. Sie sind dann immer in verschiedenen Sidequests unterwegs. Maximal zwei von beiden sind unterwegs, nie alle drei mehr. Was ich sehr störend an der Serie finde, aber da kommen wir auch noch mal zurück, wenn wir über die Struktur reden. Das heißt, alles, was an Familiengrundlage gelegt wird, wird in diesen ersten beiden Folgen gelegt. Und das passt für mich halt nicht. Ich spüre da nichts. Und das war mein Problem auch schon bei Percy Jackson. Da war es aber noch etwas besser gelöst, weil die Charaktere insgesamt mehr Zeit zu dritt verbracht haben, wobei die sich da auch ständig getrennt haben. Aber ja, das ist mir aufgefallen, dass mich das hier auch leider nicht abgeholt hat. Wenn sie dann am Ende der Staffel immer davon reden, dass sie eine Familie sind, ja, ich sehe es nicht, tut mir leid.
Da fehlen halt diese Filler-Momente, wie das Katara und Aang zusammen Penguin-Sledding machen oder das. Die versuchen, diese anderen Viecher zu reiten.
Funny-Momente, genau.
Diese Goofy-Momente.
Es gab sogar ein paar Momente, die ich mir rausgeschrieben habe, wo ich echt gedacht habe, ja, wenn es mehr davon gäbe, wäre es gut. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo Aang und Katara zusammen im Wasser eine Wasserschlacht machen. Die auch ein bisschen out of place wirkt, weil, wie gesagt, es soll eigentlich eine Serie für Erwachsene sein. Gleichzeitig sind es aber halt Kinder, die miteinander im Wasser spielen. Aber es war okay, wo ich mir dachte, aha, okay, die können zusammen Spaß haben. Und sowas hätte ich einfach viel mehr gerne gesehen. Auch wie die Geschwister sich vielleicht gegenseitig necken oder so. Und ja, Sokka und Aang haben, finde ich, in dieser Serie überhaupt keine Beziehung zueinander. Man hat eher das Gefühl, dass Sokka die ganze Zeit genervt von Aang ist. Ja, also das, dieses Familiengefühl, das wollte ich nur nochmal sagen, weil wir vermutlich nicht mehr so auf das Trio zu sprechen kommen, kam für mich die ganze Serie über nicht auf, leider. Ja. Habt ihr noch was zu Humor oder zu den dreien zu sagen? Sonst würde ich nämlich jetzt auf das Mittelstück, auf den wirklichen Quest-Plot vielleicht eingehen wollen.
Dann ab zum Mittelpart.
Denke ich.
Ja, genau. Und der Mittelpart, da spreche ich jetzt, glaube ich, tatsächlich zuerst Raphael an, weil wir haben es ja zusammen gesehen. Wir haben es zusammen einmal durchgeschaut und ich habe es danach nochmal alleine einmal durchgeschaut. Und was uns halt sofort aufgefallen ist, ist, dass die Struktur sich natürlich verändert hat. Logisch, wir haben jetzt 20 Episoden, die irgendwie in 8 Episoden gequetscht werden müssen. Und natürlich haben sie dann Stränge versucht, miteinander zu kombinieren. Es gibt zum Beispiel eine Doppelfolge von Omashu. Folge 3 und 4 ist das. Das spielt sich alles in Omashu ab. Wo eben nicht nur die Omashu-Folge mit King Bumi drin ist, sondern eben auch noch zwei andere Stränge reingemixt werden, ohne dass ich jetzt dazu näher eingehen möchte. Und dann haben wir eben in Episode 5 und 6 auch nochmal eine Doppelfolge. Also die ist nicht ganz so organisch ineinander, aber es gibt einen Bogen von Folge 5 bis zum Ende von Folge 6, der eng überspannt und ja, wo er eine Aufgabe zu erledigen hat. Und da wollte ich euch einfach mal fragen, hat das für euch funktioniert, diese verschiedenen Episoden miteinander zu matchen oder nicht? Auf jeden Fall vielleicht zuerst.
Oh, hell no. ich habe eine sehr, sehr starke Meinung zum Mittelstück. Den Anfang, wie gesagt, allgemein kann man so machen, war in Ordnung. Das Mittelstück hat mich sehr, sehr schlicht Nachgeschmack bei mir hinterlassen. Ich bin nämlich der Meinung, dass das verschiedene Mixen der Elemente zu vielleicht 10% geklappt hat und die anderen 90% einfach keinen Sinn gemacht haben teilweise. Es gibt sehr viele Elemente, die zum Beispiel in dieser Omashu-Folge auftauchen, die dort meiner Meinung nach keinen Sinn machen. Ich weiß nicht, inwiefern ich hier konkret Sachen ansprechen kann, ohne zu spoilern. Aber es zum Beispiel, ich gehe jetzt einfach mal auf den Teil ein, kommen Luftakrobaten dort. Das ist eine, finde ich, eine gute Folge aus Staffel 1. Und ich mag sehr die Motivation, die dort teilweise gezeigt wird. Für die Handlung zum Beispiel vom Vater, dort vom Erfinder, dass er, um seine Familie zu beschützen und sein Zuhause, kollaboriert mit der Fire Nation. Das macht hier, weil das Ganze in Omashu spielt, keinen Sinn und man hinterfragt einfach nur die ganze Zeit, warum er jetzt so ein unsympathischer Charakter ist, der das quasi mitmacht. Und solche Sachen gibt es öfter, dass sie Sachen bringen, die aber die an sich ganz gut im Original funktionieren, aber sie hier so umgesetzt werden, dass du dich fragst, hä, warum? Diese ganze Akrobatenfolge funktioniert nur, weil es so ein Lufttempel spielt. Das kann nicht in Omashu spielen, sonst ist seine Motivation komplett weg. Und deswegen, solche Momente gibt es ziemlich, ziemlich oft und ich finde, das reißt dann irgendwo raus. Diese Momente werden nur gebracht, um quasi zu sagen, guck, das haben wir aus dem Original genommen, aber alles, was es im Original gut oder spannend macht, ist nicht eingehalten worden. Ja, Milena?
Ich finde tatsächlich die Intention Folgen zusammenzulegen, in Ordnung, weil ich mich halt auch gefragt habe, wie wollen sie es sonst machen? Sie können ja nicht alle 20 Folgen hintereinander abspulen. Dann hat, das passt ja vom Handlungsbogen nicht, dann hat ja jede Folge irgendwie 3 Höhepunkte und 3 Endpunkte. Das geht halt einfach nicht. Das heißt, sie mussten Sachen rausschmeißen und sie mussten Sachen zusammenlegen, aber wie sie es gemacht haben, war halt plump und sehr, sehr schlecht gemacht, weil sie wieder versucht haben, diesen Spagat zu bringen zwischen, oh, wir bringen Easter Eggs für die Leute, die die Serie kennen, dann taucht mal ein Charakter auf und der nimmt so einen Grashalm in den Mund. Und als Zuschauer der Originalserie weiß natürlich, warum er das macht, aber für die Person, die die Serie noch nie gesehen hat, ergibt das keinen Sinn. Oder in Folge 5 sind ein paar Leute in der Höhle. So. Die auch unfassbar random wirken müssen, wenn du nicht die Originalserie gesehen hast und weißt, was diese Leute da machen und warum die da jetzt in der Höhle stehen und singen. Das für die Leute, die diese Originalserie kennen, für die ergibt das natürlich total Sinn und die freuen sich, wenn dann Easter Egg kommt, aber die cringen dann natürlich wieder extrem, wenn halt Sachen zusammengeschnitten werden, die einfach nicht zusammenpassen. Wenn man dann versucht, irgendwie einen hanebüchenden Assassination-Plot noch reinzubringen oder halt die Gesetze der Originalserie bricht, um diesen Plot dann möglich zu machen. Zum Beispiel das Transportsystem in Omashu wird dann verwendet, um den Berg hochzufahren. Was in der Originalserie gesagt wird, dass es nur abwärts geht und hoch geht es nur mit Erdbändigen. Da müssen dann wieder Gesetze gebrochen werden, um diesen neuen Plot möglich zu machen. Weswegen sich diese Easter Eggs dann für mich wiederum falsch und aufgesetzt und wie so billiger Fanservice anfühlen, weil andere Sachen wieder gebrochen wurden. Und ich will da wirklich nicht einen auf Puristen machen und sagen, oh, ich möchte unbedingt das sehen, was ich in der Originalserie schon kannte. Wenn ich die Originalserie sehen will, gucke ich mir die an. Aber ich finde es halt einfach so plump zusammengeschnitten. Das ist so, einfach so dumm. Zum Teil die Dialoge sind dumm, die das verknüpfen wollen. Die Figuren passen nicht zusammen, die Motivationen passen nicht zusammen, wie Raphael gesagt hat. Es ergibt dann einfach keinen Sinn, wenn dieser Charakter plötzlich die gleiche Motivation hat, aber jetzt an einem total anderen Ort. Weißt du, einfach ein besserer Drehbuchautor hätte das bestimmt hingekriegt, dass das zusammenpasst, aber so halt nicht.
Ja, genau. Das ist auch das, was ich denke, prinzipiell das Prinzip, dass sie Sachen zusammenschneiden, damit habe ich gerechnet. Ich habe auch einen Tag, bevor die Serie rauskam, mit Steffi viel drüber geredet. Ah, das kann man zusammenlegen und das. Ich finde letztendlich die Entscheidung, die sie jetzt getroffen haben, welche Stränge sie wie zusammenführen, dass das halt einfach nicht funktioniert. Allgemein, Sachen zusammenzuführen, war jetzt nämlich, denke ich, nicht das Problem. Nur, dass sie dann halt probieren, da quasi Sachen zu verknüpfen, die wirklich sehr, sehr explizit keinen Sinn dann mehr so machen, weil sie so eine Mischung machen aus, na gut, wir machen das jetzt so, weil das in der Originalserie so war, damit die Leute pleased sind, aber das macht dann in dem Kontext gar keinen Sinn mehr. Es hat mich wirklich sehr, sehr aufgeregt. Ja, Steff?
Ja, also ich würde da tatsächlich ein bisschen gegenreden, weil ich fand es eigentlich ganz nett, vor dem Fernseher zu sitzen und zu überlegen, wir haben dann auch gesessen und dann taucht ein junger Mann auf und wir sind so überlegen, wer ist es jetzt? Ist es Haru? Ist es vielleicht Jet? Ist es jemand komplett anderes? Ich will jetzt nicht sagen, wer es war, aber es war wirklich, das fand ich echt ganz interessant zu gucken, wie sie das miteinander verwoben haben. Ja, ich habe auch mein Problem mit den Strängen in Omashu. Vor allen Dingen, weil es eben die Gruppe dann so splittert. Also der eine geht dann mit den Luftnummern, mit der andere mit diesem jungen Mann und der letzte macht dann irgendwas ganz anderes noch. Das hat mich sehr gestört, dass die Motivation nicht so gut zu überreden sind. Naja, weiß ich jetzt nicht. Also man muss nicht nur radikal im Dorf, in irgendeinem Dorf sein, man kann es auch in Omashu sein und man kann auch sich mit der Feuernation in Omashu gut stellen, so wie das Saya macht, weil man Angst hat, dass es seinem Kind an den Kragen geht. Also da muss ich sagen, da bin ich nicht ganz so streng, das fand ich in Ordnung. Wo es für mich dann wirklich hanebüchen wurde, war in Folge 5. Uiuiui, also da konnte ich da leider überhaupt nicht mehr mitgehen, auch mit den Freiheiten in der Lore, die sie sich da genommen haben, die Melina ja gerade auch schon angesprochen hat. Da gibt es so eine Stelle, wo etwas passiert, was eigentlich nicht passieren darf. Und dann ist die Erklärung dazu, ja, irgendwie habe ich das jetzt gemacht. Und das ist mir dann einfach zu wenig. Das gibt mir Star Wars 9 Vibes. Wo ich aber finde, dass es gut funktioniert hat, war zum Beispiel bei der Folge, und das ist jetzt ein Mini-Spoiler, aber ich denke, jetzt kann man sagen, dass sie zum Beispiel The Storm und The Blue Spirit zusammengelegt haben. Das hat für mich total Sinn ergeben und das fand ich eine gute Änderung, weil ich bin auch generell der Meinung, dass Folge 6 eine ganz gute Folge ist. Da wird Melina gleich auch noch was zu sagen. Ich weiß nämlich, dass sie auch von der Folge nicht begeistert war, aber ich finde, Folge 6 ist voll in Ordnung. Und so das Paradebeispiel, wie man zwei Episoden zusammenlegen kann und es vielleicht sogar noch einen Mehrwert am Ende gibt.
Ja, aber das geht ja nur. Das geht ja nur, weil sie den ganzen Plot aus The Storm weggelassen haben und nur die Flashbacks einfach in eine andere Folge reingepackt haben. Das ist aber für mich nicht zwei Folgen unbedingt zusammenlegen, sondern es ist halt, wir nehmen einfach nur einen Teil, halt die Flashbacks raus. So. Kann ich noch bitte ein Wort zu Horrorfilm-Mumi sagen?
Ja,
den müssen wir. Ja, also ich wollte gerne für den Spoiler-Teil auch noch ein bisschen was über Mumi offen halten, was mich halt echt nervt, aber für alle Leute, die vielleicht vor dem Spoiler-Teil rausgehen, was sie von Mumi zu erwarten haben. Also bitte, Milena.
Ja, kennt ihr Saw? Ich will nicht so viel sagen, aber Boomy in dieser Serie ist nicht der Boomy, den wir aus dem Original kennen. Wenn wir das in den Spoiler-Teil verschieben, dann sage ich jetzt nicht so viel, aber...
Ja, das ist eine große
Enttäuschung. Zieht euch warm an.
Ja, also vor allen Dingen guckt euch vorher mal die Folge an, wie sie eigentlich abzulaufen hat. Huiuiui.
Was mich sehr sauer macht, weil ich Boomy sehr mochte im Original. Ja. Die Hommage-Folgen immer gut fand.
Ja. Also die Tatsache, dass manche Charaktere nicht wiederzuerkennen sind und welche halt auch, darüber reden wir gleich noch im Spoiler-Teil, weil ich habe auch noch zu anderen Charakteren einiges zu sagen. Stichwort Fuchs zum Beispiel.
Ja.
Oh nein.
Okay, gut. Dann möchte ich jetzt natürlich noch über...
Eine Sache noch. Das kann ich, glaube ich, sagen, ohne was zu verraten. Viele Plot-Twists, und das erinnert mich sehr an Percy Jackson, viele Plot-Twists, die in dem Original sehr cool waren, werden hier sofort verraten.
Ja.
Ja. Da, wo du in den Originalfolgen miträtseln konntest und so, kommt das hier sofort und nimmt praktisch die ganze Spannung raus. Und dafür, weil das dann halt sofort raus ist, müssen dann andere Plot-Twists eingebaut werden, die aber nicht funktionieren.
So, und bevor wir jetzt über, ich habe mich gerade entschieden, nochmal ein bisschen umzustrukturieren, bevor wir jetzt über das Herz der Serie reden, das für mich Zuko und Iroh sind, würde ich gerne mit euch, wir haben jetzt gerade über den Plot geredet, nochmal über die Dialoge reden. Oh boy. Ich habe mir zum Beispiel hier aufgestellt, es gibt eine Szene mit einer Erdwache, die ich tatsächlich gar nicht, die wollte ich gar nicht erwähnen, aber auf die komme ich gleich zurück, mit einer anderen Erdwache, wo ein Charakter entführt wird. Und die haben ein Gespräch miteinander. Und das fand ich tatsächlich eigentlich ganz nett, weil ich mir dachte, aha, hier haben wir mal einen random Charakter, der erzählt, was ist ihm so passiert und was er so durchmachen musste. Und das stellt unseren Hauptcharakter natürlich auch vor Probleme. Diese Szene ist aber so überzeichnet, keine Ahnung, der frisst dann da seinen Apfel wie so ein Bond-Bösewicht und schlägt die ganze Zeit an diesen Charakter ein, wo ich halt auch dachte, okay, ich kann mit diesem Charakter kein Mitleid haben, weil er einfach ein Duschbag ist. Und das ist halt auch so eine Sache, das ist einfach schlecht geschrieben worden. Und dann haben wir so Dialoge, also Raphael kann vielleicht die berühmte Erdwachen-Szene berichten, aber wo ich, auch so Dialoge, wo ich mir denke, das kann nicht wahr sein. Wer hat sich das ausgedacht? Die sind so plump und das finde ich halt so interessant, weil es soll eine Serie sein, die sich an Erwachsene richtet. Also würde ich jetzt mal vermuten. Gleichzeitig ist sie aber so viel plumper als die Kinderserie, die Sachen viel subtiler gemacht hat. Und dann hast du so Szenen, wo halt dieses explizite Regel, die jeder Autor eigentlich kennen sollte, Show, don't tell, also zeig es, lass die Bildsprache wirken, anstatt die Charaktere erklären zu lassen. Und da haben wir so viele Szenen, also zum Beispiel in Episode 2, wo Aang versucht, mit irgendwem zu connecten, irgendwie mit Menschen zu reden. Und dann steht Katara halt wirklich daneben und sagt, ja, das ist seine Stärke, er kann mit Menschen zusammenarbeiten. So, wo ich mir denke, ja, das sehe ich. Und sowas hast du an ganz, ganz vielen Stellen. Anstatt, dass man die Schauspieler einfach schauspielern lässt, den Moment wirken lässt, Bildsprache benutzt, wird es dir plump auf den Tisch gelegt, so nach dem Motto, hier hast du es, das sollst du jetzt denken. Und das finde ich so, so schlimm. Das ist mein größter Kritikpunkt mit der ganzen Serie. Über alles andere kann ich so ein bisschen hinwegsehen, aber dass die Dialoge so unglaublich flach sind. Rafa?
Ja, ich weiß nicht so ganz, wie ich diese Szene ansprechen soll, ohne zu...
Ja, du musst ja nicht sagen, um wen es geht. Aber es gibt einen Charakter, der halt von der Entscheidung gestellt wird. Ich
probiere es, Steffi. Ja. Es kommt ein Charakter zu dieser Erdwache und wird quasi vor die Wahl gestellt. Er muss sich entscheiden, welcher Person er folgt. Es sind zwei Gefangene, um die es geht. Der eine wurde quasi Audienz beim König zum König gebracht. Der andere wird in ein anderes Gefängnis verlegt. Das erfährt er von der Wache. Und man sieht quasi den Konflikt, dass er überlegt, folge ich jetzt der Person, die ins andere Gefängnis verlegt wird, oder gehe ich zur Person, die ich auch eigentlich erreichen möchte quasi, hier beim König ist. Und du siehst quasi den Konflikt und denkst so, boah, voll klug eigentlich gemacht. Und auf einmal droppt die Wache, ja, wofür entscheidest du dich jetzt? Du kannst ja jetzt nicht ewig rumstehen, so, ne? Was in dem Kontext komplett diesen Spannungsbogen, wo dieses, boah, er muss sich jetzt entscheiden, komplett kaputt macht, weil es dir extra nochmal gesagt wird, ach übrigens, falls du es nicht bemerkt hast, dieser Charakter steht gerade vor einer Entscheidung und es macht auch im Universum nicht wirklich viel Sinn, weil dieser Charakter sich als Wache verkleidet hat, weil meint, yo, ich sollte Gefangenenüberführung, dafür wurde ich quasi herbestellt, hab verpennt oder irgendwas in die Richtung sagt die Person. Und diese Frage der Wache macht deswegen nicht wirklich viel Sinn, weil er muss ja eigentlich einer von beiden Gefangenenüberführung zugeteilt worden sein. Dementsprechend hat er ja quasi keine Entscheidung, statt dass die Wache fragt, so, yo, welcher bist du zugeteilt oder so. Oder so, als hätte er eine freie Wahl, was gar keinen Sinn macht.
Es ist entsetzlich, wirklich.
Ja, wenn er ihm glaubt, dass er eine Wache ist, macht es keinen Sinn. Das hat mich auch super, super gestört, solche Sachen, die erstens nimmt einem quasi dieses, oh, er muss sich entscheiden, weg. Und dann macht es nicht mal Sinn, in-lore-technisch. Also, das war wirklich, wirklich schlimme Szene. Vermutlich eine der schlimmsten der ganzen Serie, wenn ich ehrlich bin.
Melina, was war so dein schlechtester Dialog? Es gab einige.
Ich fand alle Iron Man-Momente von Aang sehr cringe. Ich fand alle alle Szenen, wo Leute Zuko bemitleidet haben und so waren so, oh ja, er kann ja nicht immer so gewesen sein. Oder ich bin sicher, du hast doch noch eine gute Seite. Ganz, ganz schrecklich. Zuko soll der Antagonist sein und alle bemitleiden ihn die ganze Zeit. Ganz großer Favorite von mir war auch, als Zuko und Iroh nur Marschu sind und Iroh sagt, oh ja, hier sind Feuernationen-Agenten, die hat die Stadt infiltriert. Ist Zuko so total empört und ist so, nein, das kann nicht sein. Krieger würden niemals ihr wahres Gesicht verhüllen. Was ziemlich witzig ist, wenn du dann Folge 6 siehst.
ja, das habe ich mir halt auch gedacht, so, you want to talk, ganz ehrlich.
Und das gibt's halt mehrfach, dass sie versuchen, Zuko zu so einem rechtschaffenen, anständigen, ehrbaren Krieger zu machen, der die ganze Zeit Iroh irgendwelche Vorträge hält.
Ja, dann lass uns doch gleich mal über Zuko reden, das passt glaube ich ganz gut.
Nicht zu dem schlauen, teilweise verschlagenen und intriganten Charakter passt, der halt nicht sich zu schade ist, um Tricks anzuwenden oder sich zu verkleiden oder zu lügen, um an sein Ziel zu kommen.
Ja.
Weil wie gesagt, wenn sie Zukos Charakter verändert hätten, dass er jetzt dieser ehrbare Mensch ist, der halt sich nicht versteckt hinter irgendwas oder der nur auf ehrbare Art kämpft. Jo, kein Problem. Aber dann müsst ihr halt die Handlung ändern. Da könnt ihr ihnen halt nicht Sachen aus der Originalserie machen lassen, die einen ganz anderen Charakter zeigen.
Ja, also vielleicht ich als Zuko-Fangirl, ne? Das ist mein absoluter Lieblingscharakter. Ich weiß, ihr steht eher so auf der General Iroh-Seite, aber ich finde Zuko ist.
Ich glaube, niemand hat jeweils Avatar geguckt und mochte Zuko nicht. Ich finde Charakterentwicklungen.
Ja, und ich finde Zuko ist ein unfassbar komplexer Charakter, der auch sehr unterschiedliche Sachen macht, die, wo beim schlechten Writing man halt, wie du es gerade beschrieben hast, denken würde, das passt nicht zueinander. Aber dadurch, dass die Serien immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert und das auch immer gut passt, hat man nie das Gefühl, okay, dieser Charakter widerspricht sich irgendwie, es passt immer zueinander. Und insgesamt gibt es einen sehr runden Charakter. Was halte ich von Zuko? Erstmal, ich finde, Dallas Leo kann schauspielern. Er ist ja auch mit Abstand, er ist ja auch, glaube ich, schon 20 oder so. Also ist nicht seine erste Rolle und das merkt man auch. Der kann wirklich was, auch Respekt an seine Martial Arts Fights. Generell finde ich, aber da kommen wir gleich drauf zurück, dass die Action ganz gut geworden ist. Und er bringt auf jeden Fall diese physische Präsenz, die Zuko zu bringen hat. Was mir halt total fehlt, sie haben dieses ganze Brooding, Tortured, diese ganzen Vibes, die haben sie rübergebracht und das auch nicht schlecht. Mir fehlt halt diese Verzogenheit. Ich habe eine Schwäche für verzogene, prätische Prinzen, die sich entwickeln müssen. Ich liebe das. Es ist ja auch ganz normal, wenn du aus dieser Umgebung kommst, dass du halt verzogen bist und eingebildet und arrogant und auch nicht wirklich Interesse hast an dem gemeinen Volk. Das ist irgendwie in Staffel 2 sagt Zuko ja auch, I wasn't born to be a peasant oder so. Oder I wasn't born to be a fugitive. Und sowas. Das liebe ich halt, dieses Trope. Und dann entwickeln sich diese Charaktere dazu, ihre Verantwortung auch wirklich wertschätzen zu können. Hier wird es aber so dargestellt, als wäre Zuko schon dieser ehrbare vernünftige, mutige Prinz, was er aber aus meiner Sicht zumindest in Staffel 1 nicht ist. Also klar, er ist mutig, aber er ist, wie du schon gesagt hast, er ist nicht sympathisch, auf keinen Fall. Und das ärgert mich. Also ich erkenne schon den alten Zuko noch wieder, aber mir fehlen vor allen Dingen auch so seine Wutausbrüche und seine Unreife, die er an vielen Stellen halt hat und die ich total liebe an ihm. Und ja, das vermisse ich sehr.
Ich würde da gleich weitermachen bei dem, was du gesagt hast. Ich finde auch, dass
er ist zu nett.
Das verzogene, fiese von Zuko nicht richtig rüberbringen. Weil es gibt einen Grund, warum Sokka ihn The Angry Jerk nennt. Er ist ein Angry Jerk. Er ist fies zu den... Er ist praktisch das Team Rocket von Avatar. Er kommt immer auf und er wirft ihnen Steine in den Weg und er versucht Aang zu kidnappen und das ist nicht nett. Seine Entwicklung ist so gut, die er durchmacht, weil man halt so langsam über den Verlauf der ersten Staffel mitkriegt, oh, er hat eigentlich ein gutes Herz, er ist eigentlich hat er eine sehr tragische Vergangenheit, aber wenn du das sofort von der ersten Minute an machst und die ganze Zeit darauf hinweist, oh, da ist noch mehr dahinter, vor allem wenn du das andere Charaktere sagen lässt, die keinen Anlass dazu haben, ich meine hier vor allem Aang mit, dann machst du diese ganze Entwicklung, nimmst du die Überraschung raus und machst es auch irgendwie schwach.
Dass Zuko halt auch verletzt wurde, sieht man halt auch.
Das ja, muss das
niemand sagen.
Du wurdest verletzt.
Ich sage, what kind of person here.
Ja, so, dass Aang sofort mit Iroh sympathisiert und Zuko lässt Iroh an einer Stelle, sieht so ein bisschen so aus, als ob er ihn im Stich lassen würde. Und er sofort so, oh, jetzt sehe ich langsam, was für ein Mensch er wirklich ist. Ihr mochtet euch nie. Zuko war nie nett zu dir. Alle sind so, ach ja, Zuko, er ist so tortured. Ah ja, er hatte so eine tragische Vergangenheit. Er ist immer noch der Antagonist, ja. Er macht immer noch schlimme Sachen, nur alle versuchen ihn die ganze Zeit in Schutz zu nehmen. Was klares Pandering zu der Fan-Community ist, die natürlich Zuko liebt. Und die Serie zum Teil auch wegen Zuko guckt, weil er ist der beliebteste Charakter im Fandom. Aber sie mögen ihn halt, weil er diese Entwicklung durchmacht, weil er am Anfang halt wirklich ein Antagonist ist und dann langsam halt sich in eine andere Richtung entwickelt. Und du musst ihn aber halt auch, du kannst ihn nicht zu so einem Sad Boy machen. Du musst ihn auch clever sein lassen, musst ihn auch fies sein lassen. Ich liebe zum Beispiel einen der Momente, die ich wirklich mag mit ihm in der ersten Folge gleich. Oder ich glaube, es ist Folge 2, die seinen Charakter gut darstellt, ist, wie Aang gefangen genommen wird und dann entkommt aus dem Schiff am Südpol und irgendwie allen Feuernationswachen davonläuft. Und Zuko stellt ihm halt eine Falle. Zuko, er läuft dann in Zukos Zimmer und Zuko stellt sich hinter die Tür. Und er, als Aang schon drin ist, lässt er die Tür zufallen. So, und das zeigt, dass Zuko schlau ist. Dass Zuko schlauer ist als so die durchschnittlichen Fire Nation Stormtrooper. Und so viele Momente, wo er halt clever ist, wo er halt nicht den ehrenhaften Weg nimmt, sondern einen Trick benutzt oder eine Falle benutzt, werden halt konterkariert, dadurch, dass die Serie dir die ganze Zeit erzählen will, was für ein ehrbarer und netter, mutiger junger Mann Zuko ist. Passt halt nicht zusammen. Das ist nicht der Zuko, den wir kennen aus der Originalserie. Und ich will damit der das nur runtermachen. Sein Schauspiel ist super, aber es ist halt nicht sein Charakter ergibt halt keinen Sinn. Ist
das, ja, und ich frage mich halt auch, wie man dann so Sachen durchzieht, die in Staffel 2 halt vorkommen. Weißt du, in dem Moment, wo Zuko und Iroh auf sich alleine gestellt sind, da macht Zuko ja auch wirklich viele schlimme Dinge.
Ja.
Und da weiß ich halt nicht, ob ich glauben kann, dass dieser Leo-Charakter, was wirklich nicht an ihm liegt, weil ich finde, er ist mit der beste Schauspieler da.
Ja,
aber weiß ich nicht, wie dieser Zuko diese moralischen, wirklich niederträchtigen Dinge, die er da tut, Leute ausrauben und so weiter und so fort, wie er das machen soll, ganz ehrlich.
Ja, und auch die Beziehung zwischen Zuko und Iroh ist ja eine der spannendsten Beziehungen, weil Zuko am Anfang wirklich harsch ist zu Iroh. Er schreit ihn oft an, er bezeichnet ihn als fetten, faulen, alten Mann und so weiter. Und deswegen sind halt so Momente, wo er sich dann für Iroh zum Beispiel entscheidet, wo man sieht, wie wichtig ihm Iroh eigentlich ist, sind so wichtig für den Charakter, weil sie zeigen, dass halt das alles eigentlich nur Gerede ist und er seinen Onkel eigentlich in Wirklichkeit sehr liebt. Und wenn du halt sie von Anfang an so eine nette, liebenswürdige Beziehung haben lässt, machst du auch das wieder zunichte und nimmst daraus das Gewicht, weil auch da wieder die Entwicklung fehlt.
Also, ich bin ehrlich, ich will nicht zu pessimistisch sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Aspekte in der zweiten Staffel der Netflix-Adaption nicht vorkommen werden. Was ich schade finde, weil das ein paar der besten Folgen sind, wo du halt siehst, boah, er kann ziemlich, ziemlich mies sein, wenn er es denn möchte. Und wenn es ihm dann gerade wenn er halt gerade in einer schlechten Situation ist, wie halt in Staffel
2. Ja, wenn er glaubt, dass es notwendig ist vor allem.
Genau.
Ne? Er rechtfertigt das dann halt.
Der Zweck heiligt die Mittel, so nach dem Motto. Da raubt er auch die Familie aus, die ihm hilft. Und die nett zu ihm waren, einfach nur, weil er jetzt gerade, was ich weiß, dieses Ostrich Horse braucht.
Ja, und
das fällt weg. denke ich.
Das kriegst du halt hier nicht, weil die Serienmacher, die denken halt, oh, alle lieben Zuko, wir müssen Zuko jetzt nett machen. Das gleiche mit Sokka. Sokka darf kein Sexist sein, Sokka muss sympathisch sein. Katara ja. darf nicht ausrasten und eifersüchtig auf Aang sein, Katara muss nett sein. Keiner, mhm. Aang darf nicht selbstsüchtig sein, Aang muss aus irgendeinem anderen Grund den Erdtempel verlassen. So, ja, die Charaktere, alle ihre Schwächen und alles, was sie komplex gemacht hat, nehmen sie ihn weg.
Ich möchte aber noch einmal zurück auf Zuko und Iroh, natürlich auch auf Iroh selbst, aber auch auf ihre Beziehung zueinander. Und die wird ja versucht sehr, die wird versucht sehr explizit in diesem Mittelstück, wird sie versucht sehr explizit darzustellen, repräsentiert zu werden. Und da gibt es halt auch mehrere Flashbacks, die wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben. Und da würde ich einfach gerne mal eure Meinung zu euch, von euch wissen, weil ich weiß bei vielen Leuten, das waren die besten Szenen, diese Flashbacks. Das war für diese Menschen das Wichtigste und das Beste an der Serie. Haben die für euch gewirkt?
Also, man muss natürlich sehen, wenn man es jetzt aus der Perspektive sieht, wie jemand wie ich, der die Serie, das Original sehr oft gesehen hat und so, der das natürlich dann nicht ganz trennen kann, ein bisschen darauf projiziert, waren es schöne Szenen. Zum Beispiel die Szene, wo man ein bisschen was dazu mitkriegt, wie so Iroh quasi so mitkommt und jetzt Zuko auf seiner Quest begleitet, so formuliere ich es jetzt mal. Die sind ganz schön und sind so Sachen, wo ich so denke, boah, so eine Szene wäre in der Originalserie sicher ganz nice gewesen. Hier in der Netflix-Adaption hast du keine wirkliche Beziehung, denke ich, zumindest hatte ich keine, zu diesen Zeitpunkten, zu den Charakteren. Die Charaktere sind jetzt nicht komplett egal, aber du denkst jetzt noch nicht, boah, so eine komplexe Beziehung zwischen Zuko und Iroh und so. Es ist dir halt einfach ziemlich egal. Auch was ich weiß, die Beerdigungsszene zum Beispiel. Ich denke, das ist klar, was ich damit meine. Die soll sehr emotional sein, aber du hast keine Beziehung zu Iroh. Die ist Iroh ziemlich egal. Und das probiert, dass du Mitleid quasi hast mit diesen Charakteren, zu denen du keine emotionale Bindung hast. Und das funktioniert meiner Meinung nach nicht, weil es halt, deswegen, es kommt zu früh. Ich denke, auch wenn du es am Ende dieser ersten Staffel gebracht hättest, würde es immer noch nicht funktionieren, weil du einfach über die komplette erste Staffel meiner Meinung nach keine emotionale Bindung zu irgendeinem dieser Charaktere aufbaust. Aber wie gesagt, die Idee prinzipiell, die bei diesen Szenen mitschwingt, die fand ich ganz ganz nett. Es ist was Neues quasi irgendwo gewesen. Ja, Milena?
Ich finde, dass die Flashback-Szenen auch falsch angeordnet sind. Du hast zum Beispiel die Szene, wo Iroh sich entscheidet, mit Zuko zu kommen, vor der Szene, wo Zuko verbannt wird. Was auch nochmal die Emotionalität rausnimmt. Weil du gar nicht weißt, aus dem, also als Mensch, der die Serie zum ersten Mal guckt, kannst du ja gar nicht wissen, warum Zuko verbannt wurde. Und welche Rolle Iroh vielleicht dabei gespielt hat. Ich habe noch ein paar andere Sachen zu den beiden zu sagen. Ich würde das aber gerne in den Spoilerteil verschieben. Weil du kannst nicht wirklich gut über Episode 6 reden, ohne wichtige Plotpoints.
Ja, beraten. Ja, ja. Können wir gerne machen. Ich wollte nur noch mal eine Sache zu Iroh sagen.
Ja.
Ich fand ihn tatsächlich eigentlich ganz okay. Ich weiß, er hat nicht dieses... Also das Ding bei Iroh ist ja in der Originalserie, man weiß, er ist echt ein mächtiger, feuerbändiger Mann. Man hat immer so diesen schmalen Grat zwischen, ist er dieser weise, schlaue Feuermaster oder ist er einfach nur ein alter, einfältiger Mann, der gerne Tee trinkt, der so ein bisschen lächerlich ist. Und das ist immer so der Balanceakt, den Iroh, glaube ich, auch von sich aus auch gerne aufrechterhält. Dass das so ein bisschen so seine Maske ist, um zu tarnen, wie gefährlich er doch eigentlich ist. So habe ich zumindest immer interpretiert. Und auch hier muss ich wieder sagen, sie haben halt dieses lächerliche von seiner Figur so ein bisschen zurückgeschraubt. Und das fand ich sehr schade. Trotzdem finde ich an sich eigentlich, da ist Potenzial dran. Also der Schauspieler kann auf jeden Fall schauspielern und die Anlagen zu diesem Iroh sind schon da, aber auch ihn haben sie wieder anders interpretiert. Ja, Milena?
Ja, kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich finde, Iroh ist einer der komplexesten Charaktere, in der Originalserie einer meiner Lieblingscharaktere. Und ich denke, man könnte ihn als Charakter noch halbwegs retten. Wie gesagt, im Spoiler-Teil möchte ich gerne noch über ein paar Szenen reden, die ich nicht gelungen fand. Aber ich finde es halt schade, weil er war einer der besten Comic-Relief-Charaktere oder ist einer der besten Comic-Relief-Charaktere, die ich kenne. Er und Sokka sind so jeweils der Comic-Relief-Charakter in ihrem Strang. Und das rauszunehmen, killt halt total den Humor. Ich finde generell, dass die Serie viel zu ernst ist und sich selbst viel zu ernst nimmt. Und Iroh war halt ein Charakter, der es wirklich aufgelockert hat. Und hier machen sie das auf so eine stumpfe und stupide Art, dass er ein Mensch, der eigentlich so intelligent ist wie Iroh und der ein sehr erfolgreicher General war, geht in einen feindlichen Hafen und verlangt von den örtlichen Commander die Berichte über die besonderen Vorkommnisse in dem Raum. Und wenn der Commander dann halt vielleicht zu Recht fragt, wieso, erzählt er ihm irgendwas von Jumping Sharkfish oder was auch immer. Was halt so stupide ist, was der Original-Iroh aus der Serie niemals gemacht hätte, weil es halt einfach dumm ist. Aber ja, ich möchte im Spoiler-Teil noch mehr darüber sagen.
Okay, ich denke, das ist ein ganz guter Übergang, um das Ende zu besprechen. Folge 7 bis 8 gehören auch wieder zusammen, und zwar sind wir dann endlich am Nordpol angekommen. Diesmal ist es wirklich der Nordpol, wo sie ja hingereist sind, weil sie dort einen Angriff befürchten, was auch so ein bisschen unterschiedlich ist, weil in der Originalserie reist sie da halt hauptsächlich hin, um für Aang und Katara einen Wassermaster zu finden, der ihnen das Wasserbändigen beibringt. Und ja, nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Nordpol-Folgen fand ich in Ordnung. Es sind drei Folgen im Original, die sie halt auf zwei lange Folgen ausgedehnt haben. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich hatte ein paar Probleme mit Prinzessin Yue. Darüber rede ich aber im Spoiler-Teil, das kann ich jetzt leider nicht hier ansprechen. Was mir gut gefallen hat an dieser Folge, wie gesagt, ich bügel es jetzt so ab, dann könnt ihr kurz euer Statement zu 7 und 8 geben. Was mir gut an dieser Folge gefallen hat, war die Action. Ich habe gerade schon gesagt, ich finde, die Action ist sehr gut an manchen Stellen. Ich habe da wirklich also so Martial Art Vibes. Es ist nicht ganz auf einer Ebene mit Cobra Kai zum Beispiel, wo die Kämpfe halt wirklich gut choreografiert sind. Aber ich find das echt ordentlich. Also es gibt zum Beispiel auch einen Kampf zwischen Aang und Zuko in Folge 3, den ich echt stark fand, weil sie dann auch mal so ein bisschen andere Set-Pieces nutzen. Das ist wie nennt man das? So eine Wäsche. Da ist so Wäsche aufgehangen und in dem kämpfen sie dann miteinander. Das fand ich ganz cool choreografiert. Und auch in 7 bis 8, da kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Ich finde, die Action hat gut ausgesehen. Dann in Verbindung dazu vielleicht die Special Effects. Ich finde auch das Bending ist ja einer der ganz großen Kritikpunkte an der Verfilmung von 2010. Ich finde, das Bending sieht in Ordnung aus. Ich weiß, Raphael hat auch da kritisiert, aber ich finde es in Ordnung. Ich finde, ja,
Ich fand's gut.
du meintest, das Wasserbenden sieht nicht gut aus.
Ja, da zeige ich gleich noch zu,
Ja,
sag ich
also
dir.
ich fand es durchweg eigentlich gut. Ich finde, das Airbending ist ein bisschen schwächer, aber man kann halt Luft auch nicht wirklich gut darstellen. Ich finde, dafür haben sie es gut gemacht. Und ich finde das Feuerbänden und das Wasserbänden und das Erdbänden sehr gut. Ich finde es auch toll, wie sie die verschiedenen Stile wirklich abgebildet haben. Also im Erdbändigen muss man ja einen sehr festen Stand haben und es sind sehr feste Bewegungen und im Wasser ist dafür so ein bisschen fließender. Und dann habe ich mir zum Beispiel auch das Hintergrundvideo von Netflix zu den Bändigen angeguckt, wo sie halt auch beschreiben, dass sie für jede Bändiger-Technik eine andere Atmung haben. Also zum Beispiel beim Wasserbändigen ist es eher eine fließende Atmung, während das im Erdbändigen eher eine kurze und dann eine lange Bewegung ist beim Atmen. Und das fand ich alles super spannend. Und da merkt man, wie viel Detailliebe ins Bänden reingegangen wurde. Und ja, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Rafa, du kannst daran gerne
Ja,
anschließen.
deswegen, ich kann dem prinzipiell allen zustimmen, deswegen, das wiederhole ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt eher auf meinen Kritikpunkt mit der Bänder ein. Ich finde das Bänden einen der großen Pluspunkte allgemein. Was mich gestört hat, war sich nicht das Luftbänden, sondern halt das Wasserbänden. Weil, also es sah ziemlich schwach aus allgemein, aber das ist nicht mal der Punkt. Mich hat der Eisaspekt gestört vom Wasser. Man sieht im Original sehr oft, dass Eis eigentlich der Main Way ist für die Wasserstämme, um zu kämpfen. Sie benutzen gefühlt öfter irgendwelche spitzen Eisgeschosse, als sie jetzt keine Ahnung, die eine Water Whip oder so verwenden. Und hier ist es nicht so ein, plötzlich ist es halt Eis, wie in der Serie, sondern die Wasserbänder verwenden, sieht ein bisschen aus wie so ein Kryo-Sprühstrahl, womit sie quasi so sprühen und dadurch das Wasser dann einfrieren, was unfassbar schlecht meiner Meinung nach aussah und wo ich mich dann auch frage teilweise, wie unpraktisch das eigentlich in solchen Momenten sein muss, wenn du das erst so langsam einfrieren kannst. Es gibt zum Beispiel eine Szene in Omar Schuh, wo die eh sehr lächerlich ist, auf die glaube kommen wir auch noch.
Die wollte ich auch noch ansprechen.
Ja, aber dort sieht man halt, es entsteht eine Pfütze auf dem Wasser, sodass sie sofort zu Eis wird, kommt so ein meiner Meinung nach auch schlecht aussehender Sparkle-Effekt irgendwie und es wird vereist. Und ich finde, das gibt dir einfach das Gefühl, dass Wasser halt einfach das wackste Element so von allen ist, weil es halt so unfassbar schlecht aussieht und so unpraktisch zu sein scheint. Ich weiß nicht, wie Mini das empfunden hat. Vielleicht hat sie dazu noch was zu sagen, ich weiß es nicht.
Ich habe eine sehr gemischte Meinung dazu. Ich stimme dir zu, was das Wasserbending angeht. Ich fand tatsächlich auch das Luftbending am schlimmsten. Aber ich sehe auch, dass das Wasserbending mies ist, vor allem, weil es halt so langsam dauert und es halt einige Szenen, vor allem in dieser Folge mit Omarshu in den Folgen, absolut ins Lächerliche zieht, weil sie halt Bending für Sachen verwenden, was schneller gegangen wäre, wenn sie zu Fuß hingegangen wären. Was ich mochte, war die Kombination aus dem Bending und den Action. Es ist nicht perfekt. Es ist sehr weit von perfekt und in 10 Jahren wird es wahrscheinlich lächerlich aussehen, aber ich weiß ja, wie viel Arbeit in sowas drinsteckt und dafür ist es echt okay. Also man muss sich echt vorstellen, was das für ein Riesenaufwand ist, dieses Bending zu animieren, in eine Action-Szene, die auch schon schwer zu performen und zu choreografieren ist, reinzubringen. Deswegen ist die Originalserie ein Cartoon, weil das halt so wahnsinnig schwer ist, im Real Life zu machen. Das ist halt ein bisschen anders, wenn du einfach mit 2 Schwertern aufeinander eindrischt. Und dafür ist es in Ordnung. Ich mochte zum Beispiel auch das Intro super gerne, wo sie das so animiert haben mit den 4 Bändiger-Sachen und um halt Duft zu animieren, haben sie so fliegende Blüten gemacht. Das fand ich richtig schön. Also ja, Action kann man echt nicht viel dran aussetzen. Es krankt so ein bisschen an so Sachen, an denen aber auch Martial-Arts-Serien oft kranken. Wenn dann zum Beispiel eine Attacke kommt und dann stehen die Charaktere erstmal so 3 Minuten rum und reden miteinander. Weil in einer Cartoon-Serie kannst du halt kämpfen und gleichzeitig reden. Im echten Leben ist das sehr schwer, deswegen müssen sie erst reden und dann kämpfen. Ja, das ist auch in chinesischen Serien oft so. Es sieht dann ein bisschen dumm aus, aber es ist halt einfach Teil des Genres. Special Effects habe ich ein bisschen gemischte Meinung. Es ist mir schon wieder ein bisschen zu viel CGI. Ich musste dann oft, als ich so bestimmte Sets gesehen habe, melancholisch an die Herr-der-Ringe-Filme zurückdenken, wo das halt alles Miniaturen sind, die aber so gut aussehen. So, dann hast du einfach so ein 1 Meter hohes Minas Tirith und das wird dann halt so im Detail gefilmt. Und hier ist es halt alles computergeneriert und sieht halt auch computergeneriert aus. Fand ich auch wieder so ein Mittelding. Natürlich schlägt mein Herz schneller, wenn ich so Städte wie Omarshu dann auf der Leinwand sehe und freue mich dann natürlich daran, dass es überhaupt möglich ist, sowas darzustellen. Größter Tiefpunkt für mich bei den Special Effects waren tatsächlich die Tiere. Appa und Momo. Ja, das sind halt Cartoon-Figuren. Die sehen aber CGI-generiert absolut uncanny und einfach terrifying aus. Und
okay, darf halt ich da
nichts mehr einklinken? Von ihrem süßen, fluffigen aus der Originalserie. Ja, bitte.
Also die Tiere, da gehe ich absolut mit. Das kannst du einfach nicht übertragen. Das ist auch das ganz große Problem bei den Disney-Realverfilmungen. Die ja. Sidekicks sehen einfach nicht gut aus.
König der Löwen. Oh boy.
Ja, oder ich denke da jetzt zum Beispiel auch an Sebastian aus Ariel oder so. Die Niedlichkeit geht einfach verloren, wenn das halt ein richtiges Tier ist. So, deswegen, das kann ich gut verschmerzen. Wo ich große Probleme habe, ist tatsächlich die Kulisse. Ich kann The Volume nicht mehr sehen. Das ist halt wirklich. Es ist halt diese Technik, wo du halt hinten alles mit Greenscreen hast. Und vorne steht dann so eine plastische Pflanze, damit du den Übergang so ein bisschen machen kannst. Und es ist halt alles so fake. Und das stört mich schon. Ich weiß gerade die Avatar-Serie, das ist nicht wie der Herr der Ringe, da, wo Magie sehr zurückgeschraubt ist, wo du eben auch wirklich sehr viel mit handgemachten Effekten arbeiten kannst. Weil das ist nun mal eine Welt, die basiert auf 4 Bending-Formen. So, das kannst du nicht einfach so übermitteln. Es gibt Tiere, die Hybridformen sind und solche Dinge halt. Du reitest halt nicht auf dem Pferd, du reitest auf diesem diesem Viech. Es ist halt wirklich nicht so einfach umzusetzen.
Wie heißt das? Straußenpferd fand ich aber okay. Und ich fand auch sehr witzig, in der allerersten Folge sieht man so Tiere unten rumwuseln, die aussehen wie Ratten, aber wenn du näher ranzoomst, siehst du, dass es Hühner mit Rattenschwänzen und Rattengesichtern sind. Es ist terrifying, wenn du es im Echt siehst. Aber es war gut gemacht.
Ja, aber ich muss halt dir wirklich sagen, also ich kann The Volume wirklich nicht mehr sehen. Jedes Mal, wenn sie halt in irgendeinem echten Set dann doch mal sind, zum Beispiel, ich glaube, die Hütte von Tsai war, glaube ich, zumindest so ein bisschen handgemacht. Und das hat man auch sofort gesehen, weil es sind viel mehr Details drin. Wenn Sokka dann da halt in seinem Luftballon zusammen mit dem Mechaniker da was zusammenbastelt. Und das reicht mich dann immer raus, weil der Rest ist halt einfach nur Computer. Und ich weiß, sie können nicht in die Antarktis fahren und da Eis drehen. Ich weiß, es gibt nirgendwo mehr wirklich Eis. Aber man, das sogar der Nordpol halt animiert ist. Es ist halt wirklich alles in diesem Studio entstanden. Und deswegen möchte ich auch tatsächlich gar nicht so auf die Schauspielleistung an sich eingehen, weil natürlich sieht es komisch aus, wenn Gordon Cormier ja mit Appa spricht, weil er hat ja nichts da, um mit Appa zu sprechen. Der ist 12 Jahre alt und muss sich dann irgendwie vorstellen, wie er mit Appa redet. Und dann wirkt es natürlich hölzern.
Selbstgestandene Schauspielgrößen wie Sir Ian McKellen mögen das nicht. Er hat es ja berühmt, die Story, dass Sir Ian McKellen einen Nervenzusammenbruch hatte am Hobbit-Set, weil er den kompletten Film alleine vor dem Greenscreen verbracht hat. Und
ja,
das ist dann, wie willst du so Schauspielern?
Also ich würde mir halt wünschen, und da bin ich halt ehrlich, da tue ich dann vermutlich den ganzen Fans Unrecht, die sich natürlich darüber freuen, wenn sie Hommage sehen oder wenn das halt genauso aussieht wie im Comic, aber ich glaube, ich hätte lieber mehr Authentizität, und dann muss das Camp von Jet nicht so aussehen, wie es aussieht, tut es eh nicht.
Ah, Camp von Jet, genau. Oh mein Gott, bestes Set in der Serie.
Aber
das Slackline, die einen Meter über dem Boden hängt.
Aber dann bau doch da mal was Wichtiges. Also wirklich, es sieht ja schon nicht so aus wie in der Serie.
Ja, aber Steffi, da kann ich dir den Shyamalan-Film sehr ans Herz legen. Der ist sehr minimalistisch.
Ja, oder guck dir mal, keine Ahnung, also warum kannst du die beiden Kids nicht wirklich auf den Fluss setzen und darüber paddeln lassen? Verstehe ich, sowas verstehe ich nicht. Aber das fügt sich dann vermutlich nicht ein mit dem Rest, der dann halt computeranimiert ist. Naja, jedenfalls, da bin ich kein Fan von den Kulissen.
Ja, was aber dann frage ich mich, ich mich doch, was ist der Sinn von einer Live-Action-Verfilmung, wenn die genauso animiert ist wie das Original auch?
Aber ja, was ich wirklich positiv... Punkt. Ja, Raff hat recht, guter Punkt. Aber was ich positiv hervorheben möchte, ist, wir sind ja jetzt beim Endkampf eigentlich, Folge 7 bis 8, vor allem Folge 8 natürlich, wie sie das mit dem Licht gehandelt haben. Ich finde, das sah cool aus. Also jeder weiß, was in der Originalserie passiert, und dass sich das Licht der Bilder dann verändert, nachdem Zhao seinen Plan durchführt. Und ich finde, das haben sie echt gut auf die Realserie übertragen. Das wollte ich noch positiv hervorheben.
Ja. Ich fand auch das Wassermonster gut. Ich fand den Kampf am Ende generell gut, weil da hat die Serie wirklich mal so ihr neues Image geowned, wirklich eine Kriegsserie zu sein, eine ernste Serie zu sein. Da war sie dann zum ersten Mal, glaube ich, so ein bisschen zu Hause in diesem neuen Genre. Und ich mochte dann so Einstellungen, die natürlich auch alle computeranimiert sind, wenn dann rüber gefahren wird über das Eis und da die ganzen Schiffe liegen und du den ganzen Damage siehst. Und wie gesagt, das Wassermonster war auch gut animiert.
Ja, Bro. Ich bin sehr gespannt. Es gibt ja am Ende der Originalserie einen Konflikt, wo Aang niemanden töten möchte. Ich bin sehr gespannt, wie das irgendwann umgesetzt wird, weil in dieser Szene kann mir niemand sagen, dass dort nicht Leute verreckt sind. Aber gut, das nur am Rande. Ja, ich fand das Wassermonster ein bisschen cursed, aber ich fand es überraschend gut. Man muss ja auch sagen, das ist vermutlich von allen
Sachen. Das ist alles cursed. Hast du Appa und Momo gesehen?
Ja, natürlich. Wir reden nicht über Appa. Appa ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Ich finde, das hätte man schon ein bisschen süßer darstellen können, auch mit CGI, als es dort jetzt dann am Ende war. Deswegen. Aber gut, die Kämpfe sahen gut aus am Ende. Ich fand das Ende auch, wie gesagt, wieder ganz nett. Ab Folge 6 hat es mir nicht wieder gefallen. Was ich da besonders hervorheben wollen würde, ich glaube, da kommen wir auch noch gleich zu sprechen, oder kann ich das schon ansprechen? Zhao?
Doch, also du kannst schon sagen, wie dir Zhao gefallen hat. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, was alles unterschiedlich ist, aber was sagst du zu Ken Leong?
Zhao war ja jetzt quasi komplett der Ersatzbösewicht. Und auch, finde ich, eine wichtigere Rolle gekriegt, weil Zuko seine Rolle als Bösewicht, finde ich, jetzt nicht so krass erfüllt hat. Und ich fand ihn besser sogar als im Original. Ich finde, er ist ja auch schon im Original ein Opportunist, der halt die Chancen nutzt, wie sie kommen, um halt seinen Einfluss zu vergrößern. Und ich finde, das kommt hier sehr rüber, auch dadurch, dass das sollte ich vielleicht nicht sagen. Es kommt halt gut rüber, finde ich von Anfang an. Es gab eine Szene aus dem Original zwischen Zuko und ihm, die mir ein bisschen gefehlt habe, auf die ich mich gefreut habe, wo ich ein bisschen enttäuscht war, als da nicht quasi dieser Konflikt, dieser Kampf zwischen den beiden kam. Aber ich finde, die Essenz seines Charakters wurde gut eingefangen. Das Einzige, was ein bisschen gefehlt hat zum Original, ist ein bisschen dieser Größenwahn, weil Zhao ist ja sehr irgendwo hat er einen gewissen Größenwahn. Ich finde, es kam dann nur durch sein, ich möchte den Mond töten, diese Story, das macht ja niemand, der nicht irgendwo ein bisschen größenwahnsinnig ist. Aber sonst, fand ich, haben sie die Elemente, die seinen Charakter ausmachen, eigentlich ganz gut übernommen und ausgebaut. Ja, Steff?
Ja, also Zhao war für mich ein absolutes Highlight. Ich fand den klasse inszeniert. Ich finde, der hat auch da, hast du ja schon perfekt zusammengefasst, dass Zuko als Antagonist nicht den Raum bekommen hat, hat Zhao den halt ausgefüllt. Aber ich finde, das hat er sehr gut gemacht. Ich mochte wirklich seine Präsenz. Ich finde, er hatte an manchen Stellen auch echt was Lustiges irgendwie so. Also ich musste tatsächlich mehr über Zhao lachen, als über Sokka an manchen Stellen, was er jetzt in der Originalserie nicht so hatte. Also ich war rundum zufrieden eigentlich mit dieser Interpretation von Zhao und hat mir sehr gut gefallen. Medina, vielleicht noch ein Wort von dir zu Ken Leong?
Ich glaube, da sind wir uns einig. Ken Leong hat eine der besten schauspielerischen Leistungen abgeliefert in dieser Serie. Was witzig ist, weil er beim Casting dachte, er würde für Avatar Aufbruch nach Pandora gecastet werden. Weil er nicht wusste, dass Avatar die Serie existiert. Aber ich bin froh, dass er sich dahin verirrt hat. Weil er ist großartig als Zhao. Sie haben den Charakter komplett uninterpretiert, aber das ist ein Moment, wo es tatsächlich funktioniert hat. Ich finde es witzig, dass er jetzt von diesem machtgeilen Typen zu so einem schmierigen, nach oben buckeln, nach unten treten Typen geworden ist. Seine Chemie mit den anderen Schauspielern funktioniert auch immer wirklich gut. Also er kann wirklich einfach sehr gut schauspielern und wenn er dann in Folge 6 zum Beispiel interagiert mit den anderen Charakteren, dann ist das toll. Das waren eine Veränderung, die für mich super funktioniert hat.
Im Gegensatz zu den Veränderungen von Ozai und Azula, die anderen Bösewichte, die wir nur haben und über die ich auch gerne nochmal sprechen würde. Also das meiste werden wir uns für den Spoiler auflassen, aber ich denke, wir können hier zu fassen, dass wir echt ein bisschen enttäuscht sind von Ozai und Azula. Also ich bin vor allem von Azula sehr enttäuscht. Das hat für mich nichts mehr mit dem originalen Charakter zu tun. Warum und wie, darüber sprechen wir dann gleich noch. Ozai, was haltet ihr davon, dass Ozai so früh in der Serie schon gezeigt wurde? Weil das ist im Original natürlich nicht so.
Finde ich nicht schlecht, tatsächlich. Ich finde es immer eigentlich dieses alte Trope, dass der Bösewicht am Ende erst gezeigt wird. Das funktioniert gut, wenn du es gut machst, zum Beispiel beim Imperator. Aber ich muss ehrlich sagen, ich als großer Avatar-Superfan, der hier immer die Originalserie verteidige, dass ich Ozai manchmal ein bisschen schwach fand in der Originalserie.
Ja, wenn ich da einmal kurz reingehen darf. Ich finde halt, es ist interessant, dass sie versucht haben, in der Serie ihn von diesem ganz, ganz schwarzen, eindimensionalen Bösewicht, haben sie versucht, ihm mehr Facetten zu geben. Ich bin nicht zufrieden mit den Facetten, die sie ihm versucht haben zu geben. Ich finde es richtig, dass man sich versucht, von diesem I'm the Supreme Phoenix King, dass man versucht, davon wegzugehen, weil das ist halt wirklich nicht so doll. Aber ja, bin trotzdem nicht damit zufrieden, wie sie den Charakter versucht haben zu interpretieren.
Sie mussten ihn aber zeigen, dass sie immer nur so Teile von ihm zeigen wie in der Originalserie. Das geht halt nicht, wenn du da einen echten Schauspieler hast. Das wirkt dann einfach lächerlich. Und wenn du also jemanden wie Daniel Day-Kim anheuerst, ich meine, habt ihr ihn gesehen? Allein der Body, den er sich antrainiert hat für die Rolle mit seinen 50-plus-Lenzen, ist impressive.
Das ist wirklich sehr lustig. Dennis Leo hat ja auch gesagt, er musste echt in dieser Szene nicht ängstlich spielen mit dem Agni Kai, weil wenn da halt Daniel Day Kim steht und seine Apps rausholt.
Ja, hallo. Hallo. Also das ist natürlich krass und er ist ein guter Schauspieler, aber die Rolle ist halt so verändert worden. Naja, wir werden im Spoiler-Teil noch drüber reden.
Ja, da kann man nicht wirklich viel zu sagen, ohne.
Ja.
Ohne viel. Ich glaube, das Einzige, was man zu sagen könnte, zu Firelord Ozai, was krass abgeändert wurde, was irgendwo meiner Meinung nach nicht so viel Sinn gemacht hat, ist seine Beziehung zu seinen Kindern. Was sagt ihr zu seiner Beziehung zu Zuko oder Sula?
Ja, es wird halt so angedeutet, ne, dass er versucht, sie so ein bisschen gegeneinander auszuspielen, was ich an sich eigentlich nicht schlecht finde. Ich traue das dem Ozai aus der Serie auch zu, aber ich finde, es ist sehr schlecht gemacht, weil ich an manchen Stellen dann doch das Gefühl habe, dass er da wirklich so diesen Plan dahinter hat, sondern dass er halt auch so ein bisschen, ja, halt so mit der Welle geht. Und das hat mir halt nicht gefallen. Also er wird mir nicht manipulativ genug dargestellt dafür, dass er angeblich seine Kinder gegeneinander ausspielt, ja. Und wie genau er das dann macht, das können wir ja nochmal besprechen im Spoiler-Teil. Mhm. Ich weiß nicht, ob Medina, du noch was dazu sagen willst, sonst würde ich vielleicht noch gerne einmal über den Look sprechen, weil der hat mich auch nicht überzeugt. Und da spielt natürlich auch das CGI mit rein, aber ich finde auch die Kostüme wirklich nicht gut.
Das ja, ist die so Kostüme finde ich nicht gut. Nee.
Es ist so ein Klischee wie bei von Fantasy-Serien, dass die so unglaublich glatt und ja, künstlich aussehen sollen. Da kann ich nur wieder vom Herr der Ringe oder auch von Game of Thrones sprechen, wo halt wirklich die Kostüme gut geworden sind. Weil so bei den Kostümen sieht es halt aus, als ob die direkt vom Kostümverleih sind. Als ob es irgendwie so ein Cosplay ist und das stört mich halt extrem. Ja.
Ich finde, du siehst es am allermeisten bei May und Heidi. Die sehen aus wie Cosplayer, die May und Heidi spielen.
Ja.
Die Kostüme passen überhaupt nicht zu ihnen. Die sehen lächerlich aus da drin. Oh mein Gott, ein einziges Wort nur, die Perücken. Die Perücken sind so
und die Bärte.
Die angeklebten, Zhaos angeklebte Sideburns sehen so mies aus, ganz ehrlich. Oder ich die Perücke von Yue.
Ja.
Oh, das ist ja Teil der Perücken. Also die Bärte, die Perücken.
Also ja, und die Kostüme leider auch nicht. Würde. Also wenn es eine Fantasy-Serie ist und eng sich im Schlamm willst, da erwarte ich, dass die Kleidung danach nass ist. Da erwarte ich, dass die Kleidung danach dreckig ist oder zumindest einen Riss hat. Aber es sieht halt wirklich aus wie direkt aus der Cosplay-Kiste.
Einzige, was ich sagen möchte, was gut aussah, waren die Rüstungen. Mit den Rüstungen war ich okay. Die haben es geschafft, dieses Cartoon-Design halbwegs vernünftig rüberzubringen, was nicht leicht ist.
Ja, das stimmt.
Okay,
man hat sie erkannt, aber sie haben sie jetzt nicht einfach nur stupide übernommen. Die hatten irgendwas Mächtiges auch irgendwo. Die fand ich ja. Wirklich, wirklich.
Und es ist wirklich nicht leicht, die Totenschädelhelme von den Fire Nation Soldaten gut aussehen zu lassen.
Ja, die sind nämlich auch im Original ein bisschen sehr böse dargestellt. So, natürlich haben sie Totenkopf.
Also das haben sie ein bisschen runtergefahren. Die Hitler-Parallelen von Jao mit seiner Rede in The Blue Spirit zum Beispiel wurden auch ein bisschen runtergefahren.
Ja, leider. Schade.
Ja, okay. Ich würde sagen, wir haben eigentlich jeden Aspekt umgedreht. Aber wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich jetzt...
Ich möchte noch eine Sache zu den Dialogen sagen, weil das mein Pet-Peeve war. Ich finde es furchtbar, dass sie die ganze Zeit das Lore durcheinander bringen und immer von Firebenders reden, wenn sie eigentlich Fire Nation meinen.
Ja, manchmal sagen sie dann auch Fire Nation, aber das macht es dann halt noch verwirrender.
Ja, wann das macht es noch verwirrender.
Und wann ist es Firebending, ja.
Sie sagen immer, der Krieg gegen die Earthbender oder wir suchen zwei Waterbenders. Wobei die Bänder ja nur die Leute mit Fähigkeiten sind und nicht die Leute, die zu den Nationen gehören. Und das finde ich für eine Serie, die so von sich behauptet, so tief im Lore drin zu sein.
Und so ja, und auch behauptet, so inklusiv zu sein.
Ja.
Und das ist sie ja auch, was das Casting angeht. Aber
ja, das ist natürlich ein absoluter Pluspunkt, da bin ich total für.
Ja, aber dann halt die armen Nicht-Befähigten rauszuschmeißen, wo das ja eigentlich auch...
Ich meine nicht, ich glaube nicht, dass sie das machen, weil sie die Nicht-Bändiger nicht zählen. Ich glaube einfach, dass sie für den Zuschauer so ein bisschen für dumm halten und deswegen immer von Firebändern reden, wenn sie eigentlich...
Also nee, ich habe immer gedacht, die zählen die nicht einfach.
Ich meine einfach, dass sie das gleichsetzen. Man kann natürlich auch darüber reden, dass das eine Bedeutungsverschiebung ist und dass sie deswegen von Firebändern reden, weil sie Feuer für das böse Element halten und nicht, weil sie denken, dass die Fire Nation böse ist, weil sie andere Länder überfällt. Aber ich habe das einfach so interpretiert, dass... der macht den Zuschauer für dumm halten und denkt, dass der Zuschauer nicht den Unterschied kapiert zwischen einem Elementbändiger und einem normalen Typen, der einfach nur zu dem Volk gehört und deswegen immer nur über die Bändiger reden.
Das
hat mich jedenfalls genervt.
Okay, na gut. So, dann möchte ich jetzt in True Let's Dance Fashion Ihre Wertung bitte, Raphael.
Ist schwer zu sagen, da ich nicht so oft wie ihr die Sachen ranke, aber ich fand wirklich, wirklich im Gesamtkonzept ziemlich nicht so super. Ich würde ihm eine 3 von 10 geben.
Höchstens. Ach doch, so positiv. Ich hatte noch mit was Niedrigerem gerechnet.
Ich schwank zwischen 2 von 10 und 3 von 10. Man kann es auch als eine 2,5 bezeichnen, wie man will.
Kannst du auch geben, ja.
Ja, es ist irgendwo zwischen 2 und 3. Es ist nicht komplett schlecht. Es hat ein paar nette Elemente und so, die es auf jeden Fall auf 2 bringen und ein paar Ansätze, die ich dann auch gut finde, die es dann halt noch ein bisschen höher ziehen, aber es kommt nicht an die 3 100% dran. Es ist irgendwo dazwischen stecken geblieben. Ich werde es mir nicht nochmal angucken.
Okay, also ich...
Drüber zu lachen.
Ich setze mich drüber. Ein bisschen, ich finde, es hat ein paar nette Ansätze. Ich finde, es ist auch nicht alles schlecht. Ich möchte es auch nicht so niederreden. Klar gefallen mir einige Abänderungen nicht, aber ich finde, da muss man mal bewerten zwischen gefallen sie mir nicht, weil sie schlecht sind, oder gefallen sie mir nicht, weil es nicht wie das Original ist. Als ich das zweite Mal es geguckt habe, habe ich halt festgestellt, dass einige Änderungen mir halt einfach nicht gefallen, weil sie nicht wie das Original sind. Und das ist nicht ganz gerecht. Und deswegen gebe ich 4 von 10. Es ist immer noch schlechter als Mittel. Es ist auch schlechter als die Percy Jackson-Serie, die ich ja immerhin, obwohl ich so enttäuscht war, mit 4,5 bewertet habe, einfach weil ich hier doch einige Sachen noch schlechter einschätze, aber ja, es ist für mich immer noch eine mittelmäßige Serie, keine schlechte, und deswegen gebe ich 4 von 10. Medina?
Ich würde 3 von 10 auch geben, so wie Raphael. Natürlich ist noch ein gewisser Produktionsstandard da, deswegen ist es kein 0 oder 1. Es ist noch eine Serie, die man sich angucken kann. Es ist kein absoluter Horror, aber wenn man sich halt mal die Fallhöhe anguckt einer Serie, der ich wahrscheinlich
10 von 10 geben würde.
10 von 10 geben würde. Seien wir ehrlich, das wäre jetzt mein erstes Mal die 10, die ich ziehen würde, weil das ist einfach eine Serie, die perfekt ist. Zu einem maximal 3 von 10. Es liegt halt einfach daran, dass ich finde, dass diese Serie halt nur funktioniert in dem Moment, wo sie die alte Serie kopiert. Und so viele Sachen halt einfach mich hart cringen lassen oder einfach dumm sind, unabhängig von der Originalserie. Also es ist nicht nur, dass ich nur der enttäuschte Fan bin, der da sitzt und sagt, oh, das war beim Original besser. Ich finde, dass die Serie für sich einfach allein auch nicht funktioniert. Wie gesagt, viele Sachen verstehst du nicht, wenn du das Original nicht kennst. Und wenn du das Original kennst, bist du aber trotzdem enttäuscht. Deswegen verstehe ich immer nicht, für wen diese Serie gemacht wurde und wen sie überzeugen soll. Und dann deswegen kann ich nicht mehr als 3 von 10 geben, einfach.
So, dann kommen wir jetzt zum Spoiler-Teil. Raphael hebt schon seine Hand, er hat einiges zu sagen dazu. Was möchtest du zuerst ansprechen?
Ja, etwas, was ich ansprechen möchte, weil ich denke, dass ihr vielleicht es nicht sofort anspricht, ist diese Doppelfolge in der Spirit World. Man muss sagen, ich war, als die Folge anfing, wir haben sie zusammengeguckt, Steffi, und man merkte, boah, es geht jetzt auf diese Spirit-Folge hinaus, wo es darum geht, dass er eben keine Connection hat quasi zur Spirit-World und dass er dort quasi, ich nenne es jetzt mal, ein kompletter Noob ist, weil das noch nie so ganz geklappt hat bei ihm bisher. Dachte ich, okay, gut, fängt gut an, da kann man sicher einiges machen, diesen Spirit-Aspekt ausbauen. Gehen da zu diesem Dorf hin, alles tutti bis dahin, fängt ganz gut an. Irgendwann merke ich so, gut, so wie das jetzt verläuft, habe ich irgendwie das Gefühl, einfach nur von dem Ganzen, dass sie ja immer ein bisschen so ihren eigenen Spin da reinbringen wollen, boah, er wird doch jetzt nicht gleich Katara und Sokka mit in die Spirit World nehmen, was gar keinen Sinn so in-lore-technisch machen würde. Das ist keine Fähigkeit, die der Avatar hat. Gut, ist genau das passiert. Habe ich mich sehr aufgeregt, du erinnerst dich noch.
Wir fanden das beide sehr mies. Vor allen Dingen, weil die Erklärung so lasch war.
Genau, aber jetzt kommt das, was mich am meisten stört. Er geht in die Spirit World, um herauszufinden, was dieser Spirit, der das Dorf heimsucht, wo diese Leute sind, die er entführt hat. Dieser Spirit taucht auch einmal kurz auf, wird danach nie wieder gezeigt in dieser Serie. Dieser Konflikt wird meiner Meinung nach nicht zufriedenstellend gelöst. Im Original ist es dieser schwarz-weiße Spirit, der halt an so einen Panda angelehnt ist, und der taucht halt auf mit seiner Mundlaserkanone, nenne ich sie jetzt mal. Aber ich verstehe nicht ganz, was mir die Serie an dieser Stelle sagen wollte. War es, dass dieser Spirit gar nicht derjenige ist, der sie führt, sondern der Faith-Stealer, der dann später in der Folge auftaucht? Oder also warum taucht dieser Spirit dort auf, wenn es nicht der Spirit ist, um den es geht? Man hat ja noch diese Szene, wo man sieht, oh, er hat dort einen Kratzer, genau wie dieser Tote im Wald. Das wird nicht mehr thematisiert. Ich habe das Gefühl, dass die Drehbuchautoren was reingeschrieben haben, um was aufzubauen, was ganz klug eigentlich war, was dann komplett vergessen haben. Und dann stattdessen super viele Spirit-Sachen reingehauen haben, die nichts mehr damit zu tun haben. Also dass quasi der Anfang der Folge nie für mich zufriedenstellend aufgeklärt wird, so wie der Konflikt dann am Ende aufgeklärt wird, dass er diesen Totem tradet mit dem Face-Dealer, finde ich, so die Folge wurde anders aufgebaut. Das ist keine zufriedenstellende Auflösung. Was meint ihr dazu?
Ja, da, weil auch noch so Sachen aus der Originalfolge, wie das Aang dann Roku aufsucht zum Beispiel, in dem Kontext gar keinen Sinn mehr ergeben. Er ist einfach nur so, ich glaube, Roku hätte hier vielleicht eine Idee. Lass mal in die Fire Nation fliegen, feindliches Territorium, und einfach mal fragen auf Verdacht, ob Roku da vielleicht eine Idee hat. So.
Das war wirklich so dämlich.
Und das nein, Roku hatte nicht wirklich eine Idee.
Roku hat im Übrigen auch nichts mit Roku zu tun aus der Serie, aber...
Ich mochte die Spirit-Folge super gerne im Original und ja, das war...
Das war ein Fail. Vor allen Dingen Cole, der Face-Dealer, stiehlt auch keine Faces.
Was nice war, ja. Das möchte ich an der Stelle sagen. Ja, okay, Cole ist nicht mehr wiederzuerkennen, er klaut keine Gesichter mehr, man muss auch nicht mehr darauf achten, keine Emotionen zu zeigen, weswegen er eigentlich nicht mehr der Bösewicht ist, der man
macht. er ist die Spinnen aus der Hobbit.
Ja. Ja. Aber was nice war, ist, also nicht so legendär wie der Sprecher von dem Original Cole, der ja auch Erebos in Dragon Prince.
Ja.
Aber stattdessen George Takei zu nehmen, fand ich geil, weil erstens ist er eine Legende und zweitens war er der Warden in Imprisoned. Das heißt, sie haben ihn wieder zurückgeholt. Er spricht jetzt zwar eine andere Rolle, aber er war schon bei der Original-Avatar-Crew dabei. Das fand ich toll.
Das ist cool.
Generell haben sie einige nette Easter Eggs beigebracht. Also der Kohlkopfmann taucht natürlich auch auf und es ist der gleiche, der ihn auch spricht in der Serie.
Das ist cool.
Das ist ein süßes Easter Egg, ja, finde ich auch.
Ja, und er war auch perfekt gecastet. Also der sieht halt auch einfach aus wie der Cabbage Man in der Originalserie. Weiß nicht, ob sie ihn damals, seinen Cartoon-Charakter auch nach ihm gemodelt haben, aber das fand ich toll.
Okay, ja, aber zur Spirit-Folge, ja, Rafa, ich stimme dir da absolut zu. Es kommt, er pflanzt dann da irgendwie noch eine Eichel ein am Ende, nach dem Motto, ja, der Wald wird wieder wachsen und das wird sich dann schon haben, aber ja, das wird nie wieder aufgegriffen, was dieser Spirit eigentlich macht. Und der eigentliche Bösewicht ist ja dann Go, der die Leute ja, da irgendwie überfällt.
Der passt da meiner Meinung nach einfach nicht rein. Warum hat Go jetzt diese Leute, das Gimmick von ihm ist, das kann Emotionen zeigen, das klaut euch das Gesicht. Der puppt dort diese paar Leute ein, um die dann irgendwie zu snacken später. Einen von denen hat er ja auch anscheinend gesnackt von den Dorfbewohnern. Also ist es jetzt einfach nur die Lösung, yo, hat die noch nicht alle gegessen, weil der gerade satt ist. Oder
ja, ich hab's auch nicht verstanden.
Es ist so wack, finde ich, dieser Konflikt, dass sie dann auch zu Roku gehen, da dachte ich, okay, gut, jetzt kommt er wegen anderen Gründen zu Roku oder auf die Crescent Isle und so, dass dann wird das vielleicht so ein bisschen gemischt, dass er da halt erzählt, was er gegen Co. machen kann, aber dass auch das mit dem Komet angeteased wird, was ja super, super, das ist eine der wichtigsten Szenen vermutlich in der Serie, die du nicht weglassen kannst.
Ja, aber es gibt einen Grund, warum er weggelassen wird. Weil du einfach jetzt noch keine Deadline hinlegen kannst. Du kannst nicht sagen, in 3 Monaten kommt dieser Komet. Ich weiß, in der Originalserie spielt es alles in einem Sommer. Aber das kannst du hier nicht machen. Bis die nächste Staffel kommt, sind 2 Jahre vergangen. Vielleicht teilen sie Staffel 2 und Staffel 3 auch nochmal jeweils in 2 Staffeln auf. Würde sich aus meiner Sicht sehr anbieten. Staffel 3 kannst du sehr gut bei der Mitte zum Beispiel teilen. Und dann bist du schnell bei 5, 6, 7, 8 Jahren. Und wenn du dann vorher gesagt hast, ja, in 3 Monaten kommt dieser Komet, dann passt es nicht mit dem Aussehen der Schauspieler zusammen. Und deswegen ist das so eine Änderung. Zum Beispiel, ich verstehe, dass das total blöd ist, dass sie nicht drin ist, weil die Kids immer noch keine Deadline haben. Aber auf der anderen Seite verstehe ich, warum sie da weggelassen wurde.
Naja, aber es wird ja in der letzten Szene quasi der Serie.
Ja, aber er sagt nur, er kommt doch bald. Er sagt nicht genau,
wann. Ja, aber bald ist für mich nicht 8 Jahre. Das wird natürlich auch nicht das sein, was sie machen. Aber auch 2 Jahre oder so ist für mich nicht bald. Bald impliziert wirklich, das ist was, worauf sie sich jetzt konkret sofort vorbereiten müssen, weil sie nicht mehr viel Zeit haben, um sich darauf vorzubereiten, die Fire Nation. Ich finde, dann wenn man diesen Punkt halt sieht, den du halt nennst, was ja ein gutes Argument ist, dann hätte man den Komet erstmal aus dieser Staffel komplett rauslassen sollen. Ja, Millie?
Was sie auch weggelassen haben, war das
Wasser. Können wir mal darüber reden, dass Anne kein Wasserbett hat?
Ja, ja. Aber sie haben die Staffel auch nicht Water genannt. Also alles im Buddha. Ja.
Aber ja, wenn er jetzt schon kein Wasserbändigen kann, ja, dann müssen die Staffel 2 ja teilen, weil wir dann zu Erdbändigen kommen.
Nee, ich glaube, sie werden einfach einen Zeitsprung machen. Sie werden halt sagen. Am Anfang. Genau, sie werden einfach sagen, so Katara hat es ihm jetzt ein Jahr beigebracht, jetzt machen wir weiter.
Meanwhile.
Na, oder Parkour, ja, ist ja jetzt am Nordpol. Also, das ist halt auch lazy irgendwie, weil. Ich weiß,
das ist doch blöd.
Er hat
das war
einmal gebändet und eigentlich zeigt ihm ja die ersten Schritte Katara. Das ist ja eigentlich.
Das
aber
ist
gut,
so wichtig.
Gut, das halt
ich glaube, Steffi hat das mal gesagt, aber eine der wichtigsten Sachen bei Avatar, mal abgesehen davon, dass es der Plot ist, dass er lernt, wie man die Elemente beherrscht, ist, dass eigentlich Aang immer einen, sag ich mal, älteren, weiseren Meister hat, von dem er eigentlich ursprünglich lernen wollte. Das klappt dann aber aus irgendeinem Grund nicht. Und stattdessen muss ihm dann ein anderer Teenager oder ein anderes Kind das beibringen. Und das fand ich so.
Die Diskussion hatte ich mal mit Steffi und ich habe ihre Theorie die ganze Zeit die Balken beziehungsweise sehr, sehr.
Ich finde, da ist was dran. Aber doch, es geht bei Erde auch.
Doch, Bumi. Ist denn da der männliche Erwachsene?
Er wollte es von Bumi lernen.
Das war der ganze
Punkt. Ja, aber er lernt es ja nie von Bumi.
Er lernt auch nichts von Paku.
Er lernt auch nichts von Paku und von Jong-Jong lernt er auch nichts. Womit wir bei einem anderen Thema wären, nämlich, dass Jong-Jong nicht drin ist. Und das wird hier wahrscheinlich niemanden stören, außer mir. Aber von allen Folgen, die sie weggelassen haben, und ich bin voll okay damit, dass sie The Great Divide und The Fortune Teller rausgelassen haben, weil die Folgen mochte ich sowieso nie, vermisse ich The Deserter am meisten. Weil ich finde, The Deserter war eine ganz, ganz wichtige Folge. Die hat nicht nur Zhao charakterisiert als Bösewicht. Das kann man vielleicht noch verschmerzen, weil sie Zhao als Charakter eh anders gemacht haben. Aber sie hat auch Aang wahnsinnig charakterisiert.
Nee, da gehe ich mit, Melina. Ich finde auch, also alle anderen finde ich richtig, die auch rauszuschmeißen, das mit den Piraten zum Beispiel
auch. Ich bin auch noch okay, dass sie Imprisoned rausgeworfen haben. Imprisoned war jetzt auch nicht die wichtigste Folge. Sie war wichtig.
Welche war das nochmal?
Die mit Haru. Die war wichtig für Kataras Entwicklung, aber kann man verschmerzen. Aber Jong-Jong als Charakter wird nochmal wichtig und war einfach auch wichtig, weil er nochmal einen ganz anderen Aspekt der Fire Nation von Firebending reingebracht hat.
Ja, und das ist ja auch ganz wichtig für am Ende, jetzt Spoiler-Teil, das heißt, kann ich ja sagen, Zuko wird ja sein Feuerlehrer und das ist ja ganz wichtig, das ist ja eine Sache, worüber sie bonden, dass sie beide halt mit Feuer Leute verletzt haben.
Ja.
Und deswegen sagt Aang ja auch, ich glaube, du musst mein Lehrer sein, weil du diese Erfahrung auch gemacht hast. Und deswegen, das fällt jetzt alles weg, weil er nie bei Jong-Jong war. Aber vielleicht macht er
den
Anfang von Erde.
Und auch Kataras feststellen, dass sie heilen kann, passiert in dieser Folge.
Aber
das ist eine ganz wichtige Folge. Und das hat
ich kann mir vorstellen, dass sie die nachziehen, weil sie haben ja auch Sachen aus Staffel 2, nämlich die Tunnelfolge vorgezogen. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie das am Anfang von Staffel 2 packen. Ja, Raphael?
Ja, was mich viel mehr stört, also diese Folge ist super, super wichtig, was mich daran stört, dass diese Folge fehlt, ist, dass sie super wichtig ist, um zu zeigen, dass es auch in der Fire Nation Leute gibt, die nicht damit zufrieden sind. Dafür haben sie
jetzt diesen
random Widerstand.
Bekloppten Folgerei-Plot
eingebracht. Was mal wack ist. Aber es zeigt halt, es gibt Leute, die hohe Position dort im Militär haben. Ich meine, Jong-Jong war auch ein General oder irgendwas in dieser Höhe, also was Hohes oder ein Commander oder so. Und dass er merkt, das ist der falsche Weg und dass er sich dafür, und er ist ein Firebender, ein Mächtiger, und er arbeitet nicht mit der Fire Nation zusammen. Das zeigt, Firebender sind nicht Fire Nation. Das ist nicht dasselbe.
Ja, aber das weiß
ich nicht. Deswegen vermisse ich diese Folge, weil im Moment sind alle die Firebenden böse. Und das ist so eindimensional und einfach nur irgendwie.
Nee, traurig, das sind sie ja nicht, Rafa, weil uns wird ja schon auf dem Tablett serviert, dass Iroh gut ist.
Ja, aber ist noch ist
Iroh hat Aang so geholfen. Iroh hat Aang geholfen, aus dem Knast zu entkommen in Folge 1.
Was dummes, es ist super dumm. Er sabotiert einfach nur.
Sabotiert die Mission von Zuko.
Ja. Was so und das ist halt nicht. Das ist halt nicht ansatzweise das, was Iroh jemals im Original machen würde. Er ist nie der größte Fan von dieser I must find the Avatar Quest, aber er würde ihn niemals sabotieren.
To regain my honor. Sicher.
Was Zuko auch nie sagt in der Serie. Machen. Er sagt nicht ein einziges Mal Honor. Da fängt es nämlich schon mal
an. Ja, er sagt nicht Honor, er sagt immer andere Sachen. Das hat mich so gestört. Ich dachte immer, oh, jetzt kommt gleich Honor.
It's my destiny, sagt er.
Oder Glory.
You're an enemy of the Fire Nation.
Schön ist auch, where's the glory in that? Dabei braucht er doch gar keine Glory.
Er braucht seine Honor, das ist was anderes.
Egal, so jetzt zurück zu Iroh.
Ja, Iroh sabotiert ihn und was ich viel, viel weirder finde in diesem ganzen, in dieser ganzen, in der Beziehung zwischen Zuko und Iroh, ich finde, okay, die ist nicht gut geraten, aber sie ist in Ordnung. Man kriegt halt mit, dass sie einander wichtig sind. Aber Zuko erzieht Iroh die ganze Zeit. Ich erinnere an die Szene, wo sie diese Entführung von Iroh, das fand ich ganz klug gemacht, dass die Iroh dort quasi diese Folge, wo er von den Fire-Soldaten festgenommen wird und Zuko ihn dann rettet.
Von den Erdsoldaten, meinst du?
Ja, genau, von den Erdsoldaten, das fand ich ganz klug. Auch, dass dort diese Entscheidung im Gefängnis kam, auch wenn wir darüber schon bei Show Not Tell geredet haben. Das ist ja quasi das Äquivalent zu dieser Szene im Original, wo er Appa am Himmel langfliegen sieht und er trotzdem weiter Iroh Spur folgt.
Das Was auch, ja auch in der Spirit-Folge im Übrigen ist.
Ja, und dort gibt es ja aber, wo Iroh am Ende dann nach dem Kampf den einen Erdsoldaten verschont und er ihn dann angreift, er irgendwie so einen Erdsplitter in den Rücken bekommt und Zuko ihn dann killt quasi, den Erdsoldaten, er dann so Iroh verbessert. Ja, und deswegen zeigen wir keine Gnade und sowas. Was ist die Message von dieser Szene gewesen? Iroh ist dumm, zeigt Gnade und Zuko verbessert ihn. Ich fand diese Szene so unfassbar wack und
out of character, ja.
Alles, was sie sonst, out of character. Zuko verbessert ihn. Die Message, die gesendet wird, ist, dass Iroh in Zukunft keine Gnade zeigen sollte. Es macht halt gar keinen Sinn.
Ja,
ich fand viel stärker, dass er Gnade zeigt und man dann so zeigt, okay, Iroh ist jemand, der halt doch dann Gnade zeigt, obwohl er halt ein großer Kämpfer ist und dieser Typ ihn scheiße behandelt hat, den ganzen Gefangenentransport über.
Ja, Zuko hält ihm ja auch Vorträge darüber, dass es wichtig ist, sich an die Regeln zu halten. Und,
ja.
Oder wie gesagt, the Warriors don't hide their true faces. Mhm.
Wobei ich die Szene mochte, ja. Also ich fand die Spirits-Szene toll. Ich finde, man merkt auch, dass Folge 1 und Folge 6 beide noch von den Machern mitgeschrieben sind, weil es sind für mich die beiden besten Episoden. Episode 6 finde ich klasse, wenn der Blue Spirit einbricht. Und es hat mich auch nicht gestört, dass es gibt halt so viele Stellen in dieser Serie, wo ich mir denke, lass den einen Satz einfach weg und es ist besser. Und zum Beispiel gibt es diese Szene, wo Zhao, Zuko hat Aang gefangen und Zhao nimmt ihm Aang ab. So, und wenn du jetzt einfach nur sie wegfahren hättest sehen mit dem Wagen, wo Aang drauf sitzt und Zuko guckt hinterher und Dallas Leo darf ein bisschen schauspielern, hätte das super gewirkt. Hätte ich kein Problem gehabt. Nein, stattdessen sagt Zuko dann auch zu Iroh, wir brechen da jetzt ein. Und das ist dann wieder zu offensichtlich. In der Serie zum Beispiel kämpft er, glaube ich, auf dem Boot und dann kommt Iroh zu ihm und sagt, was ist los? Und er sagt, ja, ich verliere gerade alles. Das war mir tatsächlich schon wieder tatsächlich in der Serie auch schon zu explizit, weil ich wusste sofort, wer der Blue Spirit ist. Aber ich hätte das, in der Serie hätte das super funktioniert, wenn diese Unterhaltung danach nicht gekommen wäre. Ich hätte einfach gecuttet und dann hätte ich die Blue Spirit-Sache gebracht.
Ich glaube, Millie wollte das ja auch nochmal anbringen mit diesem Allgemein, dass die viele Mysterien oder so, wo du zumindest ein bisschen drüber grübeln sollst, ein bisschen Zeit kriegen sollst, dass sie da Sachen vorwegnehmen und dann quasi nicht dir, worauf läuft das Ganze hinaus, sondern halt. Ja, zum Beispiel bei König Bumi oder halt in dieser Szene. Ne?
König Bumi. Ah ja.
Das ist ja eine gute Überleitung jetzt, denke ich.
Ja, lass noch kurz über Horrorfilm Bumi reden.
Ja.
Ja, also Bumi im Original halt super exzentrisch, macht die ganze Zeit irgendwelche Puns, irritiert alle seine Leute, sie sind aber trotzdem irgendwie sehr loyal zu ihm, war einer meiner Lieblingscharaktere. Dieses große Mysterium auch, dass wir immer wieder Flashbacks kriegen von Aangs Kumpel Bumi und dann sehen wir diesen alten König und es ist eigentlich recht offensichtlich, dass es ist, aber es wird halt nicht explizit gesagt. Und Aang muss dann diese ganzen Quests durchlaufen, das ist eine meiner Lieblingsfolgen.
Ja, und die bringen ihm ja auch wirklich was bei.
Ja.
Also klar, Bumi macht das auch aus Spaß, aber...
Ja, es ist so ein bisschen zwischen Bumi hat einfach Langeweile und Bumi versucht Aang beizubringen, outside the box zu denken, kreativ zu werden, ungewöhnliche Lösungsansätze zu nehmen. Und hier wird das halt als komplett kaputt gemacht. Und natürlich ist es auch eine Probe, weil Bumi will, dass Aang realisiert, dass er Bumi ist. Er spielt also so ein bisschen mit ihm. Und hier wird das halt komplett konterkariert dadurch, dass Aang A. sofort weiß, dass Bomi der König ist. B. Bomi diese Folge einfach nur super sadistisch gegenüber Aang ist. Ja. Nichts mehr von dem Verspielten, was es im Original war. Und am Ende wird es dann, also wirklich, er macht da schlimme Sachen und will ihn irgendwie ein Duell auf Leben und Tod mit Aang ausfechten. Mit dem Avatar, der letzten Hoffnung, die die Welt hat. Und das Clou ist dann, dass Bomi eigentlich gar nicht Aang töten will, sondern will, dass Aang ihn tötet. Wo ich mir auch denke, Bomi, was ist mit dir passiert? Wieso bist du so suizidal? What happened to you? Und das wird dann so ein bisschen damit erklärt, dass er halt die Hoffnung verloren hat. Ihm wird so ein bisschen das Denethor-Treatment zuteil, was in den Filmen auch passiert ist mit dem Charakter von Denethor, der eigentlich auch sehr kompetent war und dann aber halt zu so einer Witzfigur wurde. Bomi ist jetzt hier einfach nur noch ein Antagonist, statt halt der weise Mentor und Freund von Aang zu sein. Und wird aber dadurch so ins Lächerliche gezogen. Also, wow. Der Charakter, das ist eine der schlimmsten Veränderungen, die sie mit den Charakteren gemacht haben überhaupt. Ich war so mad.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich finde, von allen Abänderungen, die sie gemacht haben mit Charakteren, ist das Schlimmste. Bomi von einem der lustigsten, coolsten, ausgefallensten Charakteren zu... Er ist die ganze Zeit so unfassbar verbittert und sagt, du warst nicht da, als wir dich gebraucht haben. Du hast uns im Stich gelassen, du hast mich im Stich gelassen.
Und ja, was seine Schrägheit und seine exzentrischen Puns, die ihn halt im Original irgendwie liebenswert gemacht haben, so ein bisschen schrullig halt dargestellt haben, schon fast wie psychologische Kriegsführung wirken lassen. Ja. So, weil er ist halt nichts liebenswertes, schrulliges mehr an ihm.
Ja, er ist einfach nur verbittert. Und ich fand auch, also deswegen kommen wir mal zu diesem tollen Duell. Ich fand die Auflösung auch so unfassbar wack, dass dann Katara und Sokka auftauchen, die vorher in diesem Lovers Tunnel waren, was auch nicht wirklich Sinn macht, aber gut, wir haben nicht für alles Zeit gerade, es auszubreiten komplett und drüber zu reden. Dann lassen wir das mal kurz weg. Dass sie da auftauchen und ihnen am helfen und Boom, na, du hast geschummelt und so und der Avatar dann, ja, aber das zeigt doch eigentlich nur, dass man sich auf Freunde verlassen kann und Boom, dann so, ah ja, gut, okay, stimmt, und dann ist es auf einmal gut. Es ist so out of nowhere, wo war das die passende Auflösung zu diesem Boomi möchte Selbstmord begehen Konflikt? Das hat für mich keinen Sinn gemacht.
Ja, vor allen Dingen, was ist denn die Message daraus? Geht es darum, schwere Entscheidungen zu treffen? Geht es darum, keine Hilfe anzunehmen? Was will Bumi denn eigentlich Aang beibringen? Ich habe keine Ahnung, was das alles sollte.
Und er will ihn einfach nur schwer traumatisieren.
Und die Tatsache, dass man am Ende Sokka angerutscht kommt und Bumi tackelt. Den mächtigsten Erdbändiger, den es gibt. Ja. Unglaublich, wirklich. Ist fast so gut wie die Momo-Heldeneinlage, die auch super Slapstick war, aber
Momo irgendeinem Dude aus dem Weg schubst, dabei wiegt er ja vermutlich eigentlich quasi gar nichts. Das sollte gar nicht physikalisch möglich sein. Und er dann fast stirbt.
Aber kommen wir jetzt mal, die war auch genial, aber kommen wir jetzt bitte mal, was ich mich fast genauso schlimm fand wie suizidal Bumi zu Esoterikerin Yue. Das war ja auch ein Ding, also.
Du meinst Fuchsfrau Yue.
Sie hat jetzt irgendwie Connection zu Spirit World und hängt da irgendwie ab, weil halt Spaß macht. Wo Sokka auch zu Recht sagen würde, nein, es macht keinen Spaß, da rumzuhängen.
Was ich lustig fand, war, dass Sokka praktisch bei beiden Mädels den gleichen Anmachspruch verwendet hat. Er hat bei Suki schon darüber geredet, oh yeah, I'm the guardian of my village. Und das war auch das Erste, was er zu Yue gesagt hat.
Ja, das war ganz witzig. Da
hat er so eine Masche.
Aber oh boy, also Yue war wirklich, hatte nichts mit dem Original zu tun und fand ich ganz, ganz schrecklich. Ich weiß, sie haben versucht, sie sympathischer zu machen oder ihr eine größere Rolle zu geben. Genauso wie bei Han übrigens, der auch nichts mit seinem Charakter zu tun hat. Damit dann das Opfer, was die beide am Ende eingehen, mehr wehtut. Aber ich fand es einfach nur grauenvoll. Ich fand's unerträglich, ihre ganzen Flirtversuche mit Sokka und dann, dass sie ihre Verlobung zu Han aufgelöst hat, weil er nicht der Mann ihrer Träume war. Das ist natürlich ein Nod dazu, dass sie Sokka in ihren Träumen gesehen hat. Und ach Gott, ich. Und dann stimmt diese spirituelle Gefase.
Vor allem, nachdem du gesehen hast, was für ein sympathischer Dude eigentlich Han in dieser Variante ist. Der ist super cool. Ich würde ihn heiraten. Ich weiß nicht, wo das Problem ist mit dem Dude.
Also, aber er war halt nicht der Mann ihrer Träume, ja? Wenn, dafür hast du doch die freie Oberkörperszene von ihnen ausgekriegt, damit du weißt, warum sie den heiratet.
Aber alle stehen halt auf Foreigner Boy Soccer.
Ja, Boomerang Guy halt. Ja. Oh, je, je. Es tat weh, es tat weh.
Und wer auch richtig weh tat, war Azula.
Oh, ja. Oh, Azula von dieser cleveren, intriganten Frau, die noch schlauer und noch hinterhältiger ist als ihr Bruder, zu diesem traurigen Teenager-Mädchen, was selbst eifersüchtig ist und Selbstzweifel hat. Und, oh, so ein,
was eigentlich
so
praktisch ein Mokizuko ist.
So ein, ja, so ein Bösewicht, der ja der Hauptbösewicht in der Staffel 2 sein wird, so kaputt machen.
Tja. Ich verstehe es auch nicht. Das war wirklich schlimm. Was sagen wir denn dazu, dass sie mit Zhao unter einer Decke steckt?
Ich fände die Idee gar nicht so schlecht.
Ich auch nicht, ne?
Aber es war halt nicht gut gemacht. Weil auf der einen Seite, das ist ja das Problem bei Azulas Charakter jetzt, auf der einen Seite versuchen sie, ich zeige hier die Anführungsstriche, menschlicher zu machen, weil sie halt auch unter viel Druck steht und hat das Gefühl, nicht genug zu sein und bla bla bla. Es hat, als ob die das nicht alle schon mit ihrem Bruder hätten, aber auf der anderen Seite soll sie aber trotzdem das manipulative Mastermind sein und mit Zhao zusammenarbeiten. Und das, finde ich, passt dann einfach nicht zusammen. Und hast doch...
Sorry, dass ich dir ins Wort falle.
Nee, alles gut.
Ich hätte das gut gefunden als Plot-Twist. So, du hast in Staffel 1 Zhao als Bösewicht die ganze Zeit aufgebaut und dann im Staffelfinale kommt raus, oh, er hat die ganze Zeit eigentlich mit Azula zusammengearbeitet und Azula übernimmt jetzt und wird der Bösewicht der zweiten Staffel. Wäre jetzt nicht weltbewegend gewesen, aber wäre eine gute Überleitung für Staffel 2 gewesen. Aber dadurch, dass man das ja schon die ganze Zeit weiß, fällt es halt komplett flach.
Ja, und diese komischen Familienspiele, die Osa da versucht zu spielen, habe ich auch nicht durchgeschaut.
Ja, die Flashbacks können wir auch nochmal kurz ansprechen. Ich finde, das haben schon viele Leute kritisiert, aber ich finde es sehr schwach, dass das Arc Nikai jetzt anders läuft, dass Zuko sozusagen gegen seinen Vater kämpft und
Zuko und ihn besiegt.
Und gewinnt, was halt den ganzen Horror aus der Originalszene, dass du einen kleinen Jungen hast, der seinen Vater anfleht, dass er nicht gegen ihn kämpfen muss, total zunichte macht. Und dann hast du noch eine Szene, die ich auch ganz furchtbar fand, danach, wo Osa ihn besuchen kommt und sie doch darüber reden, weil das dieses ganze, die ganze Idee, dass Osa ihn in die Wüste geschickt hat und ihm diese Mission nur gegeben hat, weil er Zuko loswerden wollte, komplett kaputt macht, wenn sie noch darüber reden, was sie so machen, wenn Zuko wieder zurück ist. Also ich entweder das, weißt die krasseste diese Szene... Manipulation, aber dafür war es nicht gut genug geschrieben, oder es ist halt einfach komplett gegen seine Charakterisierung.
Weißt du, wie ich mir die Szene im Original so vorstelle? So ein flehender 13-jähriger Junge, der seinen Vater anfleht und fragt, was soll ich machen? Wie komme ich wieder zurück? Und Osa haut halt so nebenbei raus, ja, wenn den Avatar fängt, dann kann ich hier wieder auftauchen. So stelle ich mir das vor. Ja. Und Zuko nimmt das halt voll ernst. Aber es ist halt eigentlich nur so eine Floskel, damit ihm das Kind endlich in Ruhe lässt. So habe ich es mir mal vorgestellt.
Zuko sollte ja niemals zurückkommen. Zuko war Geschichte. Sonst hätte ihm Osa nicht das halbe Gesicht verbrannt, wenn er jemals nochmal damit gerechnet hätte, dass Zuko nochmal sein Erbe wird.
Na, ja, das charakterisiert ja auch Osa ziemlich stark im Original, dass Zuko ihm halt ziemlich egal ist eigentlich. Also der ist nicht das Kind, in das er die Hoffnung setzt.
Nein, das sieht man ja auch in derselben, in Zuko Alone sieht man das. Dass Osa halt immer Azula vorgeschoben hat, wenn es darum ging, Eindruck zu schinden und Zuko von Anfang an ignoriert hat.
Also ja, weil sie halt weniger talentiert ist als er. Das finde ich auch immer so schön. Das ist dieser Satz, den Mycroft zu Sherlock sagt. Und in Sherlock. Ich weiß, eine große Parallele, aber dann sagt Mycroft zu Sherlock, als Kind hat man immer das Gefühl, du bist zurückgeblieben. Dabei ist Sherlock halt super schlau. Und das Gleiche haben wir halt in dieser Feuerfamilie so. Es wird halt immer so dargestellt, als wäre Zuko halt nichtslos und könnte nichts. Dabei ist er mit Sicherheit einer der talentiertesten Feuerwehrmänner. Er ist halt nur nicht so gut wie sein Vater oder seine Schwester oder sein Onkel. Und das ist was ich ganz wichtig finde. Und dass er halt, eigentlich ist er voll capable und das versucht ihm auch immer jeder einzureden, also vor allen Dingen halt sein Onkel. Aber er ist halt im Vergleich zum Rest der Familie mit Abstand der Schwächste. Und dann finde ich es immer sehr schade, dass sie jetzt versucht haben, in der Serie Zuko auf der einen Seite so gefestigt darzustellen und auf der anderen Seite halt Osei halt Menschlichkeit in der Hinsicht einzuflößen, dass er ihm was an seinem Sohn liegt, weil es liegt ihm nichts an seinem Sohn. Er hat eine Tochter, die deutlich talentierter ist und die soll sein Erbe werden.
Ja, er ist ja selbst der Zweitgeborene und hat sich hochgeputscht. Deswegen merkst du eigentlich von Anfang an, dass ihm Zuko eigentlich schon egal ist und dass er eigentlich schon plant, dass Azula sein Nachfolger sein wird, so wie er selbst ja auch seinen älteren Bruder um den Thron gebracht hat. Und das ist, finde ich, auch ist auch der einzige Sinn, wie Azula als Charakter Sinn ergibt. Weil sie ist halt das Gifted Child, sie ist das Lieblingskind und sie hat halt Angst, diesen Status zu verlieren. Das ist total sinnvoll. Sie hat Angst, so zu werden wie Zuko. Deswegen ist sie so eiskalt und so machtgierig und deswegen hat sie so keine Gnade, weil sie für sie stellt Zuko halt alles dar, halt was sie auch werden.
Ja, und er stellt natürlich auch genauso wie für Ozai ihre Mutter dar.
Ja, die Mutter, die sie nicht geliebt hat. Aber wenn du halt das ummodelst zu einem Azula ist eifersüchtig oder neidisch auf Zukos Status, ergibt halt ihr ganzer Charakter das keinen macht Sinn keinen mehr. Sinn.
Vor allen Dingen, worauf soll sie denn neidisch sein? Er lebt seit 3 Jahren in der Pampa.
Ja.
Keinen Sinn, wirklich nicht.
So dumm geschrieben. Ich weiß ja, was sie damit wollten. Ich weiß ja, dass es, wie gesagt, so aussehen sollte, als ob Ozai die beiden gegeneinander ausspielt. Aber in dem Kontext ergibt es halt keinen Sinn.
Weil und können wir bitte darüber reden, dass sie kein blaues Feuer bändigt? Das finde ich auch ganz schlimm.
Ja. Nein, Azula ist so ein schwacher Charakter, weil auch hier, wenn du das in Staffel 3 machst und ihre Selbstzweifel zeigst und zeigst, wie sehr sie eigentlich unter dieser toxischen Familie leidet, kein Problem. Fände ich gut. Aber es ist hier viel zu früh. Sie hatte noch gar nicht die Chance, als Bösewicht, als überzeugender Bösewicht zu glänzen, bevor du sie schon zu einem schwächeren Charakter machst. So einen Charakter kann ich nicht mehr ernst nehmen, wenn sie dann, Spoiler, am Ende von Staffel 2 ihren Coup in Ba Sing Se durchführt. Nee, sorry, aber das werde ich ihr nicht abnehmen können.
Mhm. Ja, schade. Okay, ja, wollen wir noch über die 41. Division sprechen?
Ja, ich würde auch noch gerne über den Norden reden, aber lass erstmal Blue Spirit noch abhaken.
Okay, weil es tut mir schon mal leid an alle Leute, die das hören werden. Das ist ein sehr langer Podcast, aber Avatar liegt uns halt sehr am Herzen. Ja, ich glaube, da sind wir zwiegespalten. Ich finde die Handlung, die Abänderung, dass die Leute, die auf Zukos Schiff sind, in Wahrheit die Division sind, die er versucht hat zu retten. Ich fand das mal ein ganz netter Plot. Ich weiß, macht nicht sonderlich viel Sinn, aber ich fand die nett. Das war auch so die einzige Szene, wo Zuko zurückkommt und diese Abordnung dann eben verstanden hat, was er eigentlich für sie geopfert hat und dann für ihn Spalier stehen. Das war so die einzige Szene, die mich ein bisschen berührt hat. Und da sind wir wieder bei der Tatsache, dass halt Folge 6 auch von Brian Konietzko mitgeschrieben wurde. Weswegen ich auch glaube, dass das tatsächlich etwas war, was auf ihn zurückgeht, weil es war eine relativ clevere Idee. Und das zeigt die Rest der Serie nicht so richtig.
Ja, Rafa? Ja, ich stimme dem zu. Wir haben das ja zusammen gesehen. Ich fand das ziemlich genial. Das ist doch etwas, was so ins Original reinpassen könnte. Das ist so ein schönes Detail, was für mich jetzt irgendwo auch so, das ist jetzt meine Erklärung, das ist für mich Canon irgendwo, weil ich mich schon immer gefragt habe, warum, was machen diese Duser?
Was haben die verbrochen, um mit Zuko aufs Schiff zu gehen? Müssen.
Das fand ich ganz genial. Das Einzige, was ich an dieser Szene, weil ich denke, die wird uns keiner ansprechen, wenn ich das jetzt nicht mache, schade fand, war, dass Iroh den einen Dude von dieser Garde, der die ganze Zeit aufgetaucht ist, erklärt hat und ihn halt sagt, ja, deswegen wurde die 21. Garde da quasi, oder ein 40, ich weiß es gerade nicht, ihm zugeteilt. Und der Dude dann eiskalt sagt, aber warte, das sind doch wir. Ja, das wieder so ein Moment war, ja, ach nee, wieso sagst du das extra noch? Das ist mir schon klar, dass ihr das seid.
Sonst würde es dir auch nicht erzählen.
Richtig, weil eigentlich war es ganz klug, aber es war dann wieder so ein schlechtes Writing in diesem Moment, wo ich so dachte, ach Leute, das war doch jetzt, es war so schön, hätte ihr einfach diesen Satz weggelassen. Ich fand es ziemlich genial, die Idee.
Ich finde, es ist definitiv der größte Plot-Twist, der auch am meisten Wellen geschlagen hat im Fandom. Ich finde ihn dumm, aus mehreren Gründen. zum einen, also sowohl in Story-technisch als auch außerhalb Writing-technisch finde ich ihn dumm. In Story-technisch finde ich ihn dumm, weil halt die 15 Leute, die auf dem Schiff sind, halt zu wenig gewesen wären, um die Ablenkung zu kreieren für das Erdkönigreich, um die es eigentlich ging, weswegen es militärisch halt keinen Sinn ergibt, außer die Hälfte, also sie haben 15 Leute gerettet und der Rest wurde trotzdem an die Front geschickt. Was dann aber wieder sehr dark wäre. Und ich finde es auch dumm aus dem Gesichtspunkt her, dass wir diese Szene haben, nachdem Zuko gerade von seiner Blue Spirit Mission zurückkehrt und Iroh ihn in dem Moment halt praktisch outet vor allen Leuten. Weswegen das dann keine Überraschung ist, dass alle wissen, dass er der Blue Spirit ist. Und was ich halt auch dumm finde ich die Auswirkungen für Zukos Motivation. Zuko hat damals sich ausgesprochen für diese Division, die ja aus sehr jungen Rekruten bestanden hat, und er wollte halt nicht, dass die geopfert werden. Völlig verständlich. Und deswegen hat Ozai ihn dieses Duell angehängt und deswegen hat Ozai ihn verbannt, weil er halt es gewagt hat, Einspruch zu erheben gegen die Strategie. Und das war sozusagen die große Lektion, die Zuko lernen musste. Disziplin und so weiter und so fort. Und wenn aber Ozai dann am Ende sagt, in dieser berüchtigten Szene, über die ich schon geredet habe, ja, okay, dann, du wirst jetzt verbannt und du gehst jetzt ins Ausland. Oh, und die Leute, die du retten wolltest, die kannst du jetzt mitnehmen. Dann hat Zuko ja im Prinzip das gekriegt, was er wollte. Und dann steht Ozai super schwach da, weil dann wären die Leute, die er eigentlich opfern wollte, ja jetzt gerettet, weil Zuko sich für die eingesetzt hat. Was die ganze Szene kaputt macht in meinen Augen, weil Zuko damit im Prinzip das gekriegt hat, was er wollte und sein Opfer sich ausgezahlt hat. Und dann ergibt es überhaupt keinen Sinn, warum er dann Iroh die ganze Zeit lectured, so man darf keine Gnade zeigen, man darf keine Empathie zeigen, wenn seine Intervention ja funktioniert hat.
Ich weiß nicht, ob sie funktioniert hat. Er hängt auf irgendeinem Schiff rum, er wurde von seiner Heimat verstoßen, sein halbes Gesicht wurde verbrannt. Und jetzt darf er mit diesen Typen als lebender Beispiel. Genau, das ist eine Strafe. Die sollen ihn jetzt daran erinnern, dass er das gemacht hat.
Genau, der Tod wäre quasi auch besser für diese Rekruten auch noch, als mit ihm abzuhängen.
Und ich glaube auch, dass Ozai einfach eine andere Division geopfert hat.
Ja, natürlich hat er das, aber ich weiß nicht, ich finde, das hat keinen Sinn ergeben für seine Motivation. Ich finde die Tatsache, dass diese Menschen überlebt haben und das war ja das, wofür er sich eingesetzt hat, widerspricht einfach dem, was Ozai ausdrücken wollte. Ozai wollte halt zeigen, okay, ja, du bist jetzt verbannt und die Leute, für die du dich eingesetzt hast, die sterben trotzdem. Weil ich muss mich durchsetzen, es ist meine Strategie, es ist meine Idee gewesen, es war ja eigentlich nicht seine Idee, aber er steht halt dahinter. Und das wird jetzt umgesetzt und du zahlst den Preis, dass du es gewagt hast, dich mir zu widersetzen. Und wenn dieser Widerstand erfolgreich ist, dann widerspricht das meiner Meinung nach dem, wofür Ozai als Charakter steht. Aber Ozai hier verstehe ich ja sowieso nicht, insofern, wer weiß schon, was in seinem Kopf vorgeht. Es war jetzt nicht das Schlimmste. Also ich kann verstehen, warum ihr das mochtet. Ich fand es halt auch ein bisschen manipulativ, ehrlich gesagt. Ich fand die ganze Szene sehr manipulativ. Ich habe genau gemerkt, okay, jetzt soll ich hier Tränchen vergießen, jetzt soll ich hier mich traurig fühlen. Ja. Ich fand es zu plump. Aber ich will jetzt nicht judgen, wenn es für Leute funktioniert hat, umso besser.
Alles gut. So. Also ich verstehe auch wirklich deinen Kritikpunkt, aber ich glaube halt wirklich, dass das für Zuko jetzt kein Triumph war, wie das ausgegangen ist. Du wolltest noch was zum Norden sagen, Melina.
Ja, ich wollte noch was zu der letzten Folge sagen, weil ich einige Änderungen sehr schlecht fand, unter anderem die, dass Zuko Aang nicht mehr kidnappt, womit wir nicht mehr diese starke Szene haben in der Höhle, wo Zuko mit Aang redet, mit dem bewusstlosen Aang, und ihm erklärt so, oh ja, meine Schwester ist das eigentliche Lieblingskind und ich musste immer kämpfen und ich hatte es immer schwerer. Und gleichzeitig haben wir aber auch nicht mehr die Szene, wo Aang ihm das Leben rettet, die ich ganz, ganz wichtig fand, weil sie eine andere Szene spiegelt. Also wir haben einmal die Szene, dass alle halt so sagen, yo, lass ihn doch zurück, er hat versucht, dich umzubringen. Und Aang so sagt, nein, wir können ihn hier nicht zurücklassen. Und gleichzeitig hast du dann die Szene später, wo Zuko Zhao duelliert, dann das Monster ankommt und Zhao mitnehmen möchte, völlig zu Recht, und Zuko ihm Gnade zeigt. Ich finde, das waren zwei ganz wichtige Szenen, die eindeutig parallel sein sollten. Und beide Szenen sind raus. Die Zuko kidnappt Aang-Szene ist nicht mehr drin und die Zuko rettet Zhao-Szene ist auch nicht mehr drin, weil wir stattdessen Iroh haben, der praktisch das macht, was er eigentlich in Folge 3 gemacht hat. Und Zuko vor Zhao rettet, der versucht, ihn irgendwie so von hinten zu attackieren. Und das sind zwei ganz wichtige Momente, die ich eigentlich gebraucht hätte, weil die ganz wichtig sind für Zukos Charakterisierung. Das schon mal einer der ersten Punkte ist, wo Zuko sozusagen anfängt, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Und ich fand es auch schade, weil diese Poetic Justice weg ist, dass Zhao von dem Ocean Spirit gekillt wird, nachdem er den Moon Spirit gekillt hat. Ich fand das Ende von ihm so unterwältigend. Ich dachte echt, als ich ihn am Wasser gesehen habe, das war es nicht, der kann nicht tot sein, das war viel zu schwach.
Ja, Thoughts. Das war ein bisschen lame, aber ja, ich sehe deinen Kritikpunkt. Das ist ja quasi irgendwo die Parallelen auch Zeit zwischen Aang und Zuko.
Dass ja, und beide auch zu halt der
nicht Sorry. Eine Person quasi, die Lebensgefahr ist und zurücklassen, egal ob es ein Feind ist.
Ja, und es ist auch eine Parallele zu der Blue Spirit-Folge, die ja, wie bekannt ist, meine Lieblingsfolge eigentlich ist in der Originalserie. So. Aang hat ja nie jemandem erzählt, dass Zuko es war. Aang hat darüber die Klappe gehalten und niemals erzählt, dass er überhaupt gefangen genommen wurde, geschweige denn, dass Zuko ihn wieder rausgeholt hat. Er erzählt das Sokka und Katara in Staffel 1 nicht. Aber das erklärt dann natürlich, warum er sich weigert, Zuko zurückzulassen. Und das zeigt, dass die beiden schon so eine Verbindung haben, von der die anderen Leute alle nichts wissen. Was es dann ja glaubwürdiger macht in Staffel 3, wenn Aang sagt, okay, ja, nein, ich finde, wir sollen ihn aufnehmen.
Ja, ja, stimmt. Das ist etwas, worüber ich mir jetzt noch nicht so viel krass damals Gedanken gemacht habe. Aber ja, prinzipiell, er erzählt es niemandem, er erzählt es ja dann in Staffel 3, dass es darum geht, yo, was machen wir jetzt, wenn Zuko sagt, ja, der hat mich übrigens damals gerettet. Was, wann? Und dann erzählt er das ja so ein bisschen so nebenbei, so.
Ja, genau.
Was er zeigt irgendwo, er hat, obwohl Zuko ihn noch zwei, also beziehungsweise eine ganze Staffel noch weiter jagt, hat er nicht gehalten, weil er halt weiß, okay, Zuko ist irgendwo konfliktet und macht das jetzt nicht, weil er ein grundlegend böser Mensch ist, sondern halt, weil er gewisse Ziele hat.
Ich finde, das spiegelt sich auch wieder in der Staffel 2, wo Zuko und Katara entführt werden und Iroh sie um Hilfe bittet, die Gruppe. Und alle sagen, nein, wir retten Zuko und ich vergiss es. Nur Aang sagt, okay, wir gehen dahin, wir retten Zuko und wir retten Katara. Und das ist halt, das ist generell so eine Sache, die leider in der Serie verloren gegangen sind. Die Tatsache, dass Zuko der Spiegel von Aang ist. Und das wird ja auch in vielen Folgen so, so dargestellt. Dass die beiden eine Verbindung haben, weil sie sich dann eben doch recht ähnlich sind, weil beiden irgendwie ihr Schicksal auch auferlegt wurde. Ne? Der eine wurde der Avatar und der andere wurde dazu gezwungen, mehr oder weniger den Avatar zu finden. Und deswegen ist es immer ganz nett, wenn es auch Parallelfolgen gibt, wo sie sich halt gegenseitig spiegeln. Und das fällt halt hier durch die neue Episodenstruktur komplett weg, leider.
Die haben es so ein bisschen versucht am Ende von von Folge 1. Aber das war halt auch einfach viel zu plump mit diesem, ja, wir verstehen erst, was uns wichtig ist, wenn wir es verlieren. Und dann siehst du Zukos Tagebuch. Und er sein Tagebuch
verloren hat. Hör mir auf mit dem Tagebuch. Ich bin halt eben mal darum, dass der blöde Tagebuch weg ist. Ja, nee, das fand ich auch nicht lustig. Aber es ist halt auch so, am Ende von Staffel 3 ist es halt auch so eine wichtige Szene, weil das sind ja eigentlich die beiden Hauptcharaktere. Ja, ich weiß, Katara und Sokka sind auch wichtig, aber es geht um Aangs Entwicklung, es geht um Zukos Entwicklung und wie sie auch zueinander finden. Und ja, deswegen sehr schade, dass das irgendwie so weggefallen ist, dieser Aspekt. Aber,
Eine Szene, die ich auch noch ansprechen muss, und dann können wir gerne den Podcast dem Ende entgegenführen. Nein, zwei Sachen muss ich noch ansprechen. Die eine ist das Gespräch zwischen Iroh und Zuko. Wir haben jetzt noch nicht wirklich über die Beerdigungsszene gesprochen. Die fand ich okay. Aber was ich nicht okay
fand,
die fand ich wieder okay, die Szene. Anders als die, die
kam mir viel zu früh.
Ich habe das Gefühl auch, dass Iroh, der Charakter, wie man ihn kennt, nicht da probieren würde, seine Emotionen zu unterdrücken. So schätze ich ihn nicht ein.
Ja. Aber nein, ich hatte wiederum das Gefühl, Melina, dass das diese Episode, dieser Flashback versucht, mich zu manipulieren.
Ja, ich sage ja auch nicht, dass ich ihn mochte, aber ich fand ihn noch besser als die Blue Spirit-Folge. Aber was ich gar nicht mochte, war das Gespräch. Eine meiner Lieblingsszenen in Siege in the North ist, wo Zuko sich anschickt, in den Wasserstamm da zu gehen. Und so ist zu ihm, ja, ich muss dir noch was sagen, bla bla bla, so, du bist wie ein Sohn für mich. Und das fehlt ja total in der dieser Folge. Stattdessen haben wir so eine komische Szene, wo Zuko sagt, ja, Luten wäre stolz auf dich gewesen. Was natürlich auch gar keinen Sinn ergibt, weil Luten ist als Erwachsener gestorben und Luten war sicher stolz auf Iroh und Iroh wusste das auch und es geht eigentlich gar nicht um ihn. Und natürlich weiß ich, dass Zuko das sagt, weil er nicht sagen kann, ich bin stolz auf dich. Aber es ergibt halt keinen Sinn und da auch so viel von dem Konflikt zwischen Zuko und Iroh nicht drin ist. Ja, also da die Szene war einfach komplett verkorkst, was schade ist, weil es eine der schönsten Szenen im Original ist. Und das finde ich einfach schade, dass die fehlt und dass wir die nicht gekriegt haben, weil, wie gesagt, die fand ich super schön. Und was auch dumm ist, und darüber müssen wir, glaube ich, auch nochmal reden, ist der letzte Plot-Twist. Der Hommage-Plot-Twist.
Den fand ich nicht so mies, kann ich kurz halten. Ich fand den in Ordnung. Aber du kannst gerne sagen, was dich stört.
Welcher Omashu-Plot?
Naja, dass sie in Wahrheit den Nordpol nur angegriffen haben, um Omashu einzunehmen. Ich finde das in Ordnung. Ist halt ein bisschen blöd, dass sie den gleichen Plot-Twist schon mal am Anfang der Staffel gebracht haben. Aber an sich fand ich den in Ordnung. Ich finde, man kann das interpretieren, dass das Erdkönigreich eigentlich unterjocht ist, mit Ausnahme von Omashu und Ba Sing Se. Und jetzt fehlt ihnen halt nur noch Ba Sing Se. Und ja, ich kann damit leben. So, mein kurzes Fazit dazu.
Ich finde, dass geht nur, wenn sie die Staffel 2 komplett anders machen, weil die reden ja die ganze Zeit darüber, dass die Fire Nation eigentlich das Erdkönigreich schon komplett übernommen haben, was nicht stimmt. Weil wir sehen ja noch in Staffel 2, dass Aang und die Gang durch das ganze Land reisen und da liegt noch so viel dazwischen, da liegt die ganze Wüste dazwischen, da liegt der Serpent's Pass dazwischen, da sind noch so viele Sachen, die sie durchqueren müssen, bevor sie dann tatsächlich mal in Ba Sing Se ankommen. Und wenn das jetzt alles angeblich schon unterjocht ist und ihnen nur noch Omashu gefehlt hat, dann können sie Staffel 2 nicht mehr machen. Weil dann müssen sie ja die ganze Zeit durchs Fire Nation-Territorium, um nach Ba Sing Se zu kommen. Und was halt auch überhaupt keinen Sinn ergibt, ist, dass sie halt ihre komplette Flotte geopfert haben, um den Norden anzugreifen in einem Move, in dem sie wussten, dass er nicht funktionieren wird, um eine einzige Stadt zu erobern, die sie eh schon infiltriert hatten, wo einfach die Fire Nation-Agenten mal die Tür hätten öffnen können.
Ja.
Sorry, aber das hat mich so aufgeregt.
Es macht nicht viel Sinn, aber es gibt, denke ich, auch Punkte, die störender sind als das. Aber gut, der Punkt, dass sie jetzt natürlich, man sieht ja auch, dass das Gebiet eindeutig, durch das sie reisen, in Staffel 2 im Original, eindeutig auch vom Erdkönigreich kontrolliert wird. Es gibt da ja auch Bürokratie und sowas. Sagen wir zum Beispiel beim Serpent Pass die Folge, das
ja,
ist ja Grenzkontrollen vom Erdkönigreich.
In die Avatar-State so zum Beispiel.
Ja, ist ja auch ein Lager von den Erdsoldaten.
Genau, oder in Zuko Alone siehst du, dass es Erdsoldaten sind, die das Dorf da schikanieren. Das sind keine Fire Nation-Leute. Das sind Erdsoldaten, ja, die da stationiert sind.
Ja, und sie werden es jetzt vermutlich halt so sagen, ja, okay, jetzt ist halt diese Stadt gefallen, aber das Gebiet dazwischen wird halt kontrolliert von Ba Sing Se oder so. Keine Ahnung, was auch nicht so viel Sinn macht. Ba Sing Se hat ja in seinen Mauern mehrere Städte. Es ist ja eigentlich irgendwo Self-Reliance so ein bisschen und deswegen macht das auch nicht so wirklich viel Sinn, wenn man das jetzt so löst. Ja gut, das wird halt durch Ba Sing Se verwaltet. Also diese, das bei Serpent's Pass, okay, das sehe ich auch irgendwo. Aber nee, also wird vermutlich wirklich dann wieder zu ein paar Plotholes führen, hast du schon recht.
Okay, dann kommen wir, denke ich, zum Ende, sonst wird es auch zu lang. Ich meine, wir sind zu dritt, es ist nicht schlimm, wenn es mal ein bisschen länger ist, aber ich hätte noch eine kurze Frage, ihr dürft aber nur eine Sache darauf antworten, und zwar, was darf in Staffel 2 nicht fehlen? Also, Toph wäre ein bisschen sehr einfach. ich sage zwei Wörter, Zuko Alone. Die Folge muss drin sein. Und ja, die darf für mich nicht fehlen.
Ja, das ist ja auch eine der besten Folgen. Also wenn die wären, dann wäre ich auch ein bisschen mad.
Ein Auslehrer hat ja gesagt, der Kaktus darf nicht fehlen von Zocker.
Ja, die Library wird schon mal nicht drin sein.
It's a giant mushroom, maybe it's friendly.
Die darf nicht fehlen, ja, Rafa.
Na, aber bei mir ist es schwer. Also meine Lieblings... Ich interpretiere deine Frage ein bisschen um und sage einfach, was meine Lieblingsfolge aus Staffel 2 ist, die ich am liebsten irgendwie gerne drin hätte, aber bei der sehe ich halt das Problem, ich weiß nicht, wie man die umsetzen will. Geschichten aus Ba Sing Se.
Die wird, glaube ich, gecuttet.
Die rührendste Folge, besonders die Story von Iroh, wo allen Leuten hilft und so. Und das ist für mich ein sehr, sehr emotionaler Moment, bei dem ich fast jedes Mal weinen muss. Es ist wirklich, wirklich rührend, diese Folge, weil es auch so ein Taping ist, wo die Iroh schon ans Herz gewachsen ist. Aber ich weiß nicht, wie sie das umsetzen wollen. Ich liebe diese Folge. Ich habe wiederum auch ein bisschen Angst, dass sie reinpacken und sie scheiße wird.
Nee, ich glaube, die wurde schon reingepackt, Rafa, mit der einen Szene. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Also ich hoffe es natürlich für dich, aber was halt für dich diese Kurzgeschichtenfolge ist, ist halt für mich so cool. Und ich muss jedes Mal am Ende heulen, wenn er diesem Kind diesen Dolch anbietet und er da verstoßen wird. Die hittet mich immer und deswegen Zuko Alone muss drin sein. Wie ist für dich, Milena?
Okay, wenn du Zuko Alone gesagt hast und Raphael Tales of Ba Sing Se gesagt und das und Crossroads of Destiny sind ja die besten Folgen und Crossroads of Destiny wird drin sein, dann sage ich
das?
Das ist das Staffelfinale.
Ja, ich mag auch die Bora-Folge sehr gerne. Ich weiß, die mag sonst niemand außer mir, aber ich finde die gut.
Aber dann sage ich jetzt mal eine Folge, die ich absolut essentiell finde und von der ich große Sorgen habe, dass sie nicht drin sein wird. Und das ist Bitter Work. Ich liebe diese Folge. Das ist eine der besten Folgen. Das ist die Folge, wo Zuko lernt, oder beziehungsweise nicht lernt, Blitze zu bänden. Und Aang auch nicht so wirklich Erdbending lernt.
Auch sie eine Parallelfolge.
Parallelfolgen. Und ich liebe diese Folge. Sie hat einen der besten One-Liner. It keeps exploding in my face, like everything always does.
That's why we drink the tea, because it's calming the mind.
Oder auch legendär natürlich das Ende. Großartige Szene, einer der besten Avatar. Ich finde diese Szene ganz... Ja, natürlich.
Ja.
Die ist so gut. Ich liebe diese Folge wirklich. Die sagt so viel über die Charaktere aus. Die hat eigentlich keinen... Die treibt die Handlung nicht wirklich voran. Aber sie ist wahnsinnig wichtig für die Charaktere.
Ja, ich finde auch Sokka sehr gut mit seinem Meat in der Folge.
Ja,
ich verspreche nie wieder Fleisch zu essen.
Die established alle Charaktere nochmal und die Beziehungen unter denen. Und die liebe ich sehr und ich will, dass sie in Staffel 2 drin ist.
Ja, in der okay. Dann werden wir es sehen. Es wird ja bestimmt eine zweite Staffel kommen, ich bin mir relativ sicher.
Das also. Und ich wäre sehr schade, wenn sie den Earth King rausstreichen würden, aber ich fürchte, der Earth King wird vielleicht draus sein.
Ja, wir werden es sehen. Also ja. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, das hat ja Sebastian von Filmstarts auch vorgeschlagen, dass man die Staffel teilt. Also wir können zum Beispiel den ersten Teil machen bis Ba Sing Se hin und dann den zweiten Teil Ba Sing Se halt, weil es da auch nochmal sehr viele Folgen gibt. Ja, mal gucken. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall weitergehen. Es ist ja jetzt schon ein relativ großer Erfolg für Netflix. Und das muss man ja auch mal sagen. Wir vertreten hier die Minderheit. Der Großteil des Fandoms ist positiv überrascht worden von dieser Serie. Okay, das war's. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gesprächspartnern. Raphael, danke schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Jo, kein Ding.
Und Milena, ich freue mich immer, wenn wir reden.
Oh, danke.
Auch schön, dass du wieder mit dabei warst. Alles klar, okay.
Nein, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Moderation von diesem Monster-Podcast.
Ja, vielen Dank, Steffi.
Sorry für die vielen Runs. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten, aber wir sind, glaube ich, alle sehr invested. Aber ja. Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Bis dahin.
Vielen Dank.
Ciao.
Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take-Two ist ein Podcast, der über Acast vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App Logopit Plus designt, die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mit Hilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take22@web.de, alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.